Guten Tag, St. Pauli, heute ist Sonntag.
Heute ist der Sonntag nach dem Samstagsspiel, was gestern stattgefunden hat. Und das Wochenende ist viel schöner mit 3 Punkten auf der Habenseite, muss ich feststellen.
Hopp, 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 Auswärtssiege.
Galopp.
Nee, Galopp.
Bei Hopp, Galopp. 3 Punkte. Ja, wer hätte das gedacht?
Heute ist Hoffenheim fällig. Ah nee, waren gestern fällig. Ach, herrlich.
Hast du das Spiel wahrgenommen, Erik? Konntest du es AFM-radiomäßig hören oder hattest du ein laufendes Bild?
Also tatsächlich habe ich immer Probleme. Schönen Gruß an den FC St. Pauli und die Medienabteilung, weil die binden ja immer den Player vom AFM-Radio ein über so einen komischen Partner. Mimimi Micro oder so, keine Ahnung.
Mimimi Micro. Der Beaker von...
Micro. Ich weiß es nicht.
Beaker von Muppet.
Keine Ahnung. Das ist sowas wie 1000 Mics. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst.
Oh ja.
So Aufnahmen für jedermann irgendwie. Aber die scheinen, also ich hätte jetzt fast gesagt, die scheinen ihr Metier nicht. Hallo, Erik, jetzt fang mal an. Nicht so negativ.
Ja,
an.
Wir sind so positiv reingestartet.
Also, das AFM Radio. Das größte Radio der Welt wollte ich hören, aber das ging nicht über die Website des FC St. Pauli. Also habe ich gedacht, okay, wo läuft das noch? In der Sportschau Live. Habe ich gedacht, Sportschau Live, hörst du dir mal an. Und da war dann eine Frau, die hat das moderiert, das Spiel, und hat aber irgendwie immer von allem anderen Kram erzählt, aber nicht, was gerade passiert.
Also so Beauty-Tipps und so?
Nein, Willi.
Ach so. Ich dachte, eine Frau hat alles mögliche andere erzählt. Da können ja mal Tipps dabei gewesen sein.
Ja, auf jeden Fall hat sie das Spiel erklärt, aber erst, wenn alles passiert war. Und ich war vielleicht ein bisschen verwöhnt durch das AFM-Radio. Und dann habe ich nachher nochmal hingeguckt. Und dann lief das auf AFM-Radio. Dann habe ich die Playlist über den VLC-Player. Also für Leute, falls ihr euch auskennt, macht das mal lieber so. Bei afm.org gibt's so verkryptische Links. Das ist eine Playlist-Datei, eine PLS, wenn ich mich nicht irre. Und die könnt ihr im frei verfügbaren VLC-Player als Playlist laden. Da ist ja nur ein File drin natürlich, das aktuelle. Und dann könnt ihr das AFM-Radio in feinster Qualität hören.
Großartig.
Und ich muss ehrlich sagen, Sportschau Live stinkt total ab gegen das AFM-Radio. An dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, Jungs, für eure Mühe. Und wir sind ja quasi als Sehende, sind wir ja nur so Nutznießer. Wie nennt man die Leute, die... Pilotfische quasi von eurem Dienst, der ja eigentlich Blindenradio ist oder Sehbehindertenradio. Das heißt also, ihr macht das nicht so wie Sportschau Live, sondern ihr erzählt, was ihr seht und was da gerade passiert. Das ist aber viel geiler. Also hier nochmal zwei ganz große Fans des AFM-Radio. Und das war natürlich was völlig anderes. Nicht nur haben die zwar dasselbe Spiel gesehen, sondern die haben auch anders auf das Spiel gesehen. Ich muss sagen, ich wäre mit meiner persönlichen Meinung über Jojo Eggestein...
Über einzelne Spieler.
Wäre ich wahrscheinlich bei der Sportschau besser aufgehoben gewesen, weil die hat immer gesagt, ja, Ball auf Eggestein, Eggestein zu klein, das ist doof, weil die Innenverteidiger so groß. Oder Ball versprungen, Eggestein. Oh, nicht richtig angenommen. Falsch weitergeleitet. Und das klang beim AFM-Radio. Also entweder hat sich Eggestein in der zweiten Halbzeit völlig verbessert. Aber beim AFM-Radio klang das total anders. Oh, gut, Eggestein. Schade. Aber gut, Eggestein. Oder Eggestein auf Afolayan. Afolayan leider ein bisschen zu langsam. hätte ich wahrscheinlich umgeschaltet in Echtzeit auf die Sportschau, hätte die gesagt, der war zu steil, Eggestein. Da konnte ja Afolayan gar nicht rankommen. Naja, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Auf jeden Fall, ich habe das Spiel gehört und nicht gesehen und glücklicherweise die zweite Halbzeit und auch das Ende, was für mich das Highlight des ganzen Spiels war, quasi das Ende, den Überfall von drei St. Paulianern. Wir kommen aus dem Norden, wir rauben und wir morden. Wir ergeben uns nie St. Pauli, ne?
Ja.
Ja, das war schön.
Das war, ich habe tatsächlich laufende Bilder gesehen. Ich war mit Dirk, liebe Grüße, im Froggies hier um die Ecke und haben uns das mit relativ vielen anderen St. Pauli-Fans angeschaut. Und Sky-Moderator war Kai Dittmann, der seine Moderation immer so anfing, und Pauli muss, also da fehlte Sankt und alles war irgendwie seltsam. Genau wie das Spiel auch angefangen hat. Es fing mit einer Druckphase von Hoffenheim an, für alle, die es nicht gesehen oder gehört oder als Ablauf im Ohr oder im Auge hatten. Eine sehr starke erste Viertelstunde mit einer hochkarätigen Chance und naja, nicht so richtig zwingend im 16-Meter-Raum, aber man hat so das Gefühl gehabt, die wollen was bewegen, die wollen was zeigen. Die haben so einen leichten Aufwärtstrend gehabt in den letzten Tagen, weil auch international gespielt, jetzt kommt nochmal eine englische Woche für Hoffenheim. Ja, da ist das jetzt natürlich nicht einfacher, aber danach war eigentlich so eine Zeit, wo dann tatsächlich das Spiel so nach 20 Minuten ausgeglichen war und wo tatsächlich der FC St. Pauli besser ins Spiel kam und dann halt auch eine breitere Brust bekommen hat. Ich weiß gar nicht genau, wann das Tor gefallen ist, das 1-0.
20. Minute.
20. Minute. Ja, das war so ein Schienbeintreffer von Dapo, der, wenn er so gewollt war, also er spielt zwar großartig, Jackson zusammen mit Saliakas und Erik Smied haben das wirklich toll ausgespielt. Und eine Direktabnahme, dass sowas auch mal geht bei uns im 16-Meter-Raum, also dass da nicht nochmal angenommen wird, nochmal geguckt, steht nicht noch einer neben mir, der vielleicht noch einen Tick besser zum Tor steht als
ich. Wir haben letzte Woche darüber geredet, oder?
Ja.
Das, ich bin mir sicher, also ich bin mir nicht sicher, natürlich bin ich mir nicht sicher, aber ich könnte mir vorstellen, dass das zum Training von Alex Blessin dazugehört, zu sagen, okay, wir sind einfach zu langsam im Moment noch, in der Ballannahme und dann mal gucken und dann schießen. Da steht dann immer einer und blockt. Die einzige Heilung gegen sozusagen ein bisschen zu langsam sein und den Ball annehmen und sichern, ist die direkte Abnahme. Und ich glaube, dass die das trainiert haben oder besprochen haben und gesagt haben, wenn du die Chance hast im Strafraum, nimm ihn nicht an, sondern mach ihn direkt.
Genau, was man auch an der Tatsache gemerkt hat, dass Oliver Baumann, der Torhüter, unser Nationaltorwart aktuell gerade, einer von den beiden, der Nationalmannschaft, das sah jetzt eigentlich gar nicht unhaltbar aus, das Ding, aber der war halt tatsächlich aus kurzer Distanz ungewöhnlich abgeschlossen und deswegen so ein Aufpraller, wo eigentlich nur Reaktionen von der Linie kamen. Und deswegen, also wir hatten gemutmaßt, was die Zeitlupenbilder aber widerlegt haben, dass jemand im Weg stand, sozusagen, womöglich ein St. Pauli-Spieler, war aber nicht so. Das war einfach, da hat keiner, inklusive Torwart, mit dem Abschluss in der Form gerechnet und so, ja, hat uns das natürlich in die Karten gespielt. Wir sind in Führung gegangen und genau in dem, die Waagschale hat genau dieses Momentum bekommen, dass der Ausschlag auf unsere Seite ging. In dem Moment wurde unsere Brust breiter. Du hast das gemerkt, dass wir plötzlich auch ein bisschen mehr Ballbesitz hatten und auch, was vorher gar nicht der Fall war. Also wir standen tatsächlich ganz tief, mit einer ganz tiefen, gefühlten Fünferkette. Und dann habe ich so gedacht, okay, lass sie mal ein bisschen sich abreagieren und totlaufen und dann war es tatsächlich so, dass dieser eine Spielzug, den wir dann auch in die Halbzeit gerettet haben, es gab noch ein paar andere gute Szenen, aber das ist ja immer so, dass du bei so einem Spiel denkst, okay, wir haben das ja als St. Paulianer Fans auch häufig miterlebt, dass ein 1-0 zur Halbzeit nicht wirklich was heißt und deswegen 45 Minuten kommen halt noch, aber nach der Halbzeit gab es, glaube ich, auch relativ schnell danach von morgen den Pfostenschuss, der auch wirklich ein toller Spielzug war, der auch einen schnellen Abschluss fand, aber da war uns das Glück tatsächlich nicht hold. Aus dem Pfosten raus, das wäre sonst ein herrlicher Einstand in die zweite Halbzeit gewesen. Hätte uns ein paar weniger graue Haare beschert nach hinten raus, aber war auf jeden Fall relativ souverän zu Ende gespielt. Also ich hatte nicht das Gefühl, also klar, Mann des Spiels für mich am Ende des Tages war...
Jackson Irvine.
Nein, zwei Torbeteiligungen. Für mich war das tatsächlich unser Torhüter,
ja,
der eine unglaublich gute Leistung abgeliefert hat und immer zur Stelle war, wo er sein musste. Also bei Flanken gefaustet, Reaktionsschnell auf der Linie, mitgespielt nach vorne hin, immer anspielbar hintenrum. Also ich glaube, dieser Step, den ich jetzt hier sehe, wir haben uns kurz drüber unterhalten, was Weiße Westen in der Bundesliga angeht. Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns über so eine Statistik unterhalten am 9. Spieltag und dass da in dieser Statistik oben der St. Pauli-Torhüter mit einer Rolle spielt.
Auf Platz 2, zusammen mit Manuel Neuer.
Genau, 4 Weiße Westen, nur Herr Gulaschi hat, glaube ich, 6, wenn ich es richtig in Erinnerung
habe. Ja, unter anderem auch am Millantor.
Unter anderem auch am Millantor, genau.
Also wenn ich mich richtig erinnere, war doch Gulaschi der Grund, warum wir zu Null gespielt haben. Also die zu Null gespielt haben.
Ja, der war an dem Spieltag tatsächlich auch Spieler des Spieltags, ja, sozusagen,
ja,
am Millantor und auch zu Recht. Leider aus St. Paulianer Sicht, aber ist halt so. Da muss man anerkennen und sagen, okay, war eine Leistung, die dazu führt, dass wir kein Tor geschossen haben. Was uns tatsächlich beim Heimspiel jetzt auch noch fehlt. Aber lass uns mal zu Ende spinnen. Die zweite Halbzeit war dann relativ offen gehalten, beziehungsweise kam eigentlich gar nicht so richtig übermäßiger Druck. Also schon relativ viel Ballbesitz bei Hoffenheim, aber zwingende Torraumszenen, das haben wir eigentlich durch die Bank gut verteidigt. Ich hatte zwischendurch gedacht, okay, als Philipp Treu sich verletzt hat und er auch gleich angezeigt hatte, dass er raus muss, habe ich so gedacht, oh, jetzt auch noch so ein Mann an so einer markanten Stelle auswechseln, Lars Ritzka, dem fehlt so die Spielpraxis, hatte ich so vorher überlegt. Er hat natürlich das Gegenteil auf dem Platz bewiesen, also er hatte so ein paar Grätschen rausgeholt, wirklich so Grasnarbe, Ball ins Seiten aus, in brenzliger Situation, immer auf den Punkt getackelt, also es war wirklich großartig. Da war jede Überlegung im Vorfeld unsinnig im Nachhinein, aber das weiß man halt vorher nicht. Und dann ist halt so 80., 70., 80., denkst du halt, okay, jetzt kommt das Ziel näher. Ich glaube, zwischendurch gab es auch mal so ein paar Szenen, wo man gedacht hat, okay, da sind jetzt so ein paar gelbe Karten. Unter anderem hat der Trainer Blessin tatsächlich eine gelbe Karte bekommen, weil er sich beschwert hatte über zu groben Einsatz gegen seinen Spielern. Und ich habe zwischendurch auch gedacht, eigentlich muss er Guavugli auswechseln, ja, weil er auch schon irgendwie gefährdet hatte und gelb hatte und tatsächlich nochmal einen Freistoß gegen sich bekam, wo die Hoffenheimer schon irgendwie an der imaginären Tasche gezurrt haben. Aber nichtsdestotrotz ist er ja der Trainer und hat im Nachhinein das alles richtig gemacht.
Denn er hat wen eingewechselt?
Denn er hat den Sieg und er hat den Sprung über den Strich eingewechselt.
Genau.
Das heißt, das zweite Tor war das entscheidende Tor, um auch das Torverhältnis, also Punktgleichheit war mit dem Spielstand schon, aber es war auch Torgleichheit, aber wir hatten halt als Summe weniger geschossene Tore und deswegen wären wir auch beim 1-0 nur noch auf dem gleichen Tabellenplatz gewesen. Aber
das Lustige zweite ist ja, dass wenn du direkt gegen deinen Konkurrenten spielst, schießt du ein Tor und es hat den Effekt von zweien.
Eine doppelte Wertigkeit.
Eine doppelte, du hast ein Tor mehr und die anderen haben ein Tor weniger.
Und das hat uns natürlich, also allein dieser Spielzug, das hattest du ja schon erwähnt, dass Jackson Irvine an beiden Toren maßgeblich beteiligt war mit der Vorlage.
Sozusagen. Ja, es freut mich einfach so maßlos für ihn, weil ich meine, wie oft hat man gehört und es auch selber gesehen, also diese Hilflosigkeit.
Was ist mit unserem Kapitän los?
Was ist da los? Ja, vor allem, wo ist die Spielfreude? Und die war wieder da.
Ja.
Und die war da aus so einer Lust auch am Verteidigen natürlich der ganzen Mannschaft, aber auch Lust auf diese. Und ich glaube, jetzt hat Alex Blessin sie auch in seinem Spielstil. Das bringt ja einfach so richtig Bock, so stabil zu stehen und erfolgreich zu verteidigen und dann in Umschaltsituationen zu dritt. Also die letzte Szene war ja einfach so geil. Und wie gesagt, das vielen Dank nochmal AFM-Radio. Also ich habe mir das wirklich vor meinem inneren Auge vorstellen können. Die gelbe Karte gegen Gilavoli da haben die Jungs dann immer gesagt, ja, irgendwie rudert er mir zu viel mit den Armen. Er rudert er schon wieder mit den Armen. Also zwei, dreimal beschrieben, wie der Gilavogui einen Foul abgepfiffen gekriegt hat, weil er zu viel mit den Armen rumgerudert hat. Und dann konnte man sich richtig vorstellen bei der gelben Karte. Und als ich es dann gesehen hatte in der Sportschau, dachte ich, ah ja, stimmt, der rudert wirklich ein bisschen zu viel mit den Armen. Und dann beim Tempo-Gegenstoß hieß das früher, oder
ja, heißt beim Handball,
beim Handball, genau, heißt wahrscheinlich immer noch so, nur dass ich kein Handball mehr spiele. Da haben die Jungs beim AFM-Radio gesagt, ja, 2 gegen 2. Nein, jetzt 3 gegen 2.
Das heißt, am Ende war es sogar so, dass tatsächlich der zweite Hoffenheim-Spieler schon kopfschüttelnd abgedreht ist, weil die St. Paulianer so überfallmäßig, wo man ja sagen muss, also Jackson hat den Ball erobert, so 10 Meter vom eigenen 16er, und dann hat ihn dann über die Mittellinie getrieben und so rechts und links, so Pfeilspitzen, Albers ist rechts, glaube ich, durchgestartet, genau, und links war Güavogli, glaube ich, oder war das Eggisch? Nee, ich glaube, morgen war das. Ja, morgen. Und dann war so eine 50-50 Chance, wer jetzt angespielt wird.
Ich hätte getippt auf links.
Also ich hatte tatsächlich auf die Mitte getippt, weil das für mich von der Möglichkeit her, du kommst halt mit dem Pass, was auch nachher die Situation, die auflösende war, bist du genau mittig am Elfmeterpunkt beziehungsweise auf Höhe des 16ers und hast das Torwart, den Torwart mittig vor dir.
Direkt vor dir.
Und du kannst dir praktisch beide Seiten aussuchen. Und
aber da war noch der Hoffenheim.
Wie naja, der war,
dass der andere hat abgeschenkt, also links war ganz
genau frei. Der kam dann links wäre der Winkel aus meiner Sicht ein Tick zu spitz gewesen. Mhm. Und du hast halt mit dem Pass nach rechts und du wusstest halt, du kriegst nur die eine Möglichkeit als Stürmer. Du musst ihn direkt schießen. Auch wieder die gleiche Situation wie beim 1-0. Nur direkte Annahme kann zum Tor führen. Und das hat er wunderbar gemacht. Also ohne den Ball anzunehmen, einmal den Fuß reingehalten.
Auf den Torwart oder über den Torwart versucht,
sondern wirklich
in einem Strahl links daneben, unhaltbar. Es war wunderschön mit anzugucken.
Ja, und dann diese Freude danach.
Albers mit seinen 87 Jahren.
Ja,
mein Hallo, war der noch schnell?
34.
Fußball 87.
Alles reingelegt in diesen einen Sprint und, das ist ja auch so, du willst eine Mauer aufbauen. Du hast diese Einwechslung, machst du ja wegen der Physis. Das heißt, wenn jetzt Standards kommen, eine lange Bälle, willst du halt so einen nochmal als Kopfball Ungeheuer hinten drin haben, der jetzt die Bälle auch mitklärt. Und wenn das dann so positiv aufgeht und er dann noch so ein Matchwinner wird, ist es umso schöner. Es ist einfach nur, das, was sich angedeutet hat, wird halt veredelt sozusagen. Und du hast das Gefühl, okay, jetzt kann eigentlich nur noch Bayern kommen, ne? Oder wie auch immer das in die Zukunft getrieben wird.
Ach, und so ein Zufall.
Ach,
wer kommt am nächsten Wochenende ans Millantor?
Ich glaube, da geht auch keiner mit Dauerkarte hin, weil das ist einfach ein Spiel, was einen... Wer will schon Harry Kane sehen oder Musiala oder wie sie alle heißen, Olysee? Das sind so Spieler, die hat man besser in der zweiten Liga. Die sind einfach... Das ist einfach viel... Ach so, nee. Würde ich doch, glaube ich, gerne sehen. Oder? Lass mal kurz überlegen.
Ja, die Ferien sind ja auch vorbei. Dann kann man mal wieder hingehen.
Ja, dann kann man wieder hingehen.
Also ich würde ja sagen, wir haben ein Handicap. Und das Handicap ist, dass die Bayern werden in ein Stadion kommen, wo es warmes Wasser gibt und in der Dusche laufendes Wasser vor allem. Und sie müssen nicht durch eine verrauchte Kneipe gehen.
Tja. Kann man das nicht noch zurückbauen auf alte Zeiten sozusagen?
Ja, oder mal was kaputt machen, sodass die irgendwie denken, ach ja, scheiße, wir sind auf St. Pauli, hier können wir ja nichts holen.
Ja, ich habe so im Abspann bei der Pressekonferenz noch rausgehört, als Herr Blessin diesen Ausblick fürs Wochenende
gab. Ja, der hatte Bock.
Der hatte richtig Lust drauf und meinte, wir werden mit dem FC Bayern, ich glaube, die freuen sich schon, ans Millantor zu kommen, da empfangen zu werden von einer tollen Atmosphäre und dann noch so mit der Aussage, und wir gucken mal, was so kommt, was so passiert. Vielleicht geht ja was. Und das ist genau das, was so Status ist. Du hast durch diesen Sieg, also du hast noch nichts gewonnen in dieser ersten Liga, du hast noch nichts geschafft, was jetzt in Stein gemeißelt ist, aber du gehst mit 3 Punkten auswärts, die du geholt hast, gehst du natürlich ganz anders als mit dem Rücken zur Wand, wenn du jetzt den Sieg nicht gehabt hättest, dass du verdammt bist zu punkten. Jetzt ist es einfach nur so eine Zugabe. Du kannst gegen tolle Fußballer spielen und gucken, was du dagegen ausrichten kannst und was so für Möglichkeiten dir gegeben sind oder was für Handwerkszeug unser Trainer sich überlegt. Vielleicht ist er ja so ein Taktikfuchs, was ich mir durchaus vorstellen könnte, der mit dem einen oder anderen Kniff aufwartet. Ich finde ja auch immer lustig, diese ganzen Szenen mit diesen Eckbällen, wo ich immer nicht genau weiß, ob das so wie bei den Volleyballern, da hat irgendwie die eine Hand geht hoch und dann gehen beide Hände hoch, ob das dann die Absprache muss ja damit irgendwas zu tun haben oder ich weiß nicht, vielleicht ist es auch nur so, dass ich auf einer Seite Deo habe, aber dann nicht. Aber egal, jedenfalls denke ich, okay, da ist da so ein Knäuel am 5-Meter-Raum.
Oh, ich wieder, ich nehme den linken Fuß.
Ja,
ich
nehme den linken Fuß. Und dann ist so ein Knäuel im 5-Meter-Raum, wo alle sich aufhalten und bei der nächsten Ecke, gleiche Ecke von der gleichen Seite, sind plötzlich alle am Rand vom 16er 5-Meter-Raums komplett frei. Das ist schon irgendwie lustig, dass das so Varianten gibt. Das war jetzt
Knäuel? Ja, Knäuel.
Nee, Knäuel, Knäuel.
Ach, Knäuel, also ein
Wolle,
Knäuel.
Wolle-Knäuel.
Bei den Bayern oder bei uns?
Nee, bei den Bayern wissen wir es ja nicht. Das war beim Hoffenheim-Spiel so.
Ach so.
Das kurz zwei Ecken hintereinander mit zwei komplett anders gearteten Auslegungen sozusagen. Das heißt, die erste Ecke, da waren alle St. Pauli-Spieler im 16-Meter-Raum, also an der 16er Linie, also noch nicht mal im 11er, sondern zwischen 11er und 16er. Und keiner gefühlt am 5-Meter-Raum und bei der direkt darauffolgenden waren alle beim Torwart, also alle wirklich im 5-Meter-Raum, wo ich so dachte, okay. Naja, wenn das eine nicht geklappt hat, wollen sie das andere probieren. Das ist ja lobenswert, aber es war leider nicht so richtig gefährlich bei beiden Varianten. Was mir als noch so ein bisschen aufgefallen ist, wo ich auch echt geflucht habe, muss ich auch wirklich sagen, dass ich das auch so ein bisschen bereut habe, aber das macht man im Affekt. Diese Konter, die dann wurde so ein 5-Meter-Pass tatsächlich auf Morgan gespielt von Dapo. Und der wird ihm in den Rücken gespielt, dass er nicht abschließen kann. Der wäre wirklich allein vor dem gefühlt leeren Tor gewesen.
Ich hab's gesehen,
Und der Ball verkümmert sozusagen, beziehungsweise geht zu weit nach hinten. Und das ist ein Pass, wo du dir denkst, okay, der kann auch mal, das ist so ein 8-Meter-Pass oder 5-Meter-Pass gewesen, der kann auch eigentlich mal in den Lauf kommen oder in den Fuß kommen, dass man da einfach nur hinhalten muss und gucken, wohin er geht. Aber das ist dann auch müßig. Am Ende des Tages ist es bei solchen Spielen nicht so wichtig. Ärgern tut man sich dann eher bei solchen Spielen, wo dann das Tor nicht fällt, so 0-0 gegen Leipzig, wenn du da so eine Chance hättest, dann hätte man gesagt, hätte wenn und aber. Aber das ist so, jetzt geht halt mal einer an den Pfosten, der nächste geht rein und der nächste geht vom Schienbein rein, wie auch immer. Es ist tatsächlich so, dass jetzt am kommenden Wochenende als Ausblick mit den Bayern, man wird sich auch über die Kleinigkeiten freuen können. Also ich glaube, es wird jetzt, also es wäre schön, wenn es ein enges Spiel werden würde oder wenn wir das so lange wie möglich.
Und nicht so schnell, sofort 3-0. Oder?
Ja, also ich weiß auch nur dieses 1-8, was wir damals hatten vor 12 Jahren oder 13 Jahren, wo es dann beim Spielstand von 7-0 das 7-1 gefallen ist.
Nee, 5-0.
Oder das,
also
das
1-5 war das sechste Tor im Spiel und wo wir dann Marcel Egers einziges Bundesliga-Tor.
Und wo wir da alle so abgefeiert haben, dass keiner verstanden hat, wieso jetzt das 1-5 so gefeiert wird. Aber das ist, wir feiern uns halt und das ist halt auch schön, dass es so ist.
Ja, das wird auch, glaube ich, so bleiben, dass die Welt ganz wesentliche Wesensmerkmale von uns St. Paulianern einfach nicht versteht. Die finden uns ganz putzig, aber dass wir auch Dinge unserer Mannschaft abfeiern können, wenn wir hoffnungslos hinten liegen, das werden die einfach nicht begreifen können, weil sie eben über Leistung kommen und Leistung, die sie bezahlt haben und Millionäre angeblich, also die das ja wohl zu leisten hätten. Ja, aber uns ist Leistung egal, nein, ganz egal, also wir sehen die schon, wenn man sich bemüht, finden wir das gut und das reicht. Also komm auf den Rasen, Spiel für St. Pauli, dann hast du schon mal 98% dessen erreicht, was du erreichen kannst. Wenn du dann auch noch gut spielst und gewinnst, hey, die 2% nehmen wir auch gerne noch mit.
Ja, klar.
Das habe ich mir fest vorgenommen vor der Saison. Und so ein Spiel gegen Bayern ist dann natürlich auch sozusagen die ultimative Zen-Übung, ins Stadion zu kommen und das Spiel an sich zu genießen, den Moment zu genießen, egal, ob es lange 0-0 steht oder ob wir durch Zufall 1-0 führen oder 2-0 oder ob wir 0-7 zurückliegen.
Ja, das ist bei mir so, ich hätte gerne dieses Spiel.
Schaffst also auch?
Ja, natürlich werde ich es schaffen, irgendwie logischerweise. Aber es ist so, dass ich das gerne in Bestbesetzung gespielt hätte, weil man weiß, du kannst einem solch einem übermächtigen, vermeintlich übermächtigen Gegner, kannst du nur Paroli bieten, wenn du an dem Tag wirklich 100% bringst. Und im Idealfall natürlich auch mit Bestbesetzung. Das wird jetzt natürlich schon aus verschiedenen Gründen nicht klappen, weil Elias Saad tatsächlich noch länger ausfällt. Philipp Treu hatte ich schon erwähnt, ist mit einer Muskelverletzung ausgewechselt worden. Das sah jetzt auch nicht so aus, als wenn das innerhalb von einer Woche wieder besser wird. Ich drücke die Daumen, dass das so wird oder dass das zumindest vielleicht ein bisschen Hoffnung gibt, dass das eine Möglichkeit, dass er wieder an Bord kommt. Ansonsten ist es so, Scott Banks ist, glaube ich, auch verletzt, fällt wohl auch kommendes Wochenende noch aus, wenn ich es richtig gehört habe. Ja, aber man muss einfach sagen, die Leute, die jetzt wieder zurückgekommen sind, also Carlo Bucalfa ist jetzt wirklich ein Paradebeispiel für die neue breite Brust, die St. Pauli an den Tag legt. Ich weiß nicht, das ist in meinen Augen eigentlich letzte Saison, hat er so ein paar Einsatzzeiten gekriegt. Jetzt ist er auf dem Platz und er bietet sich da, als ob er da wirklich, also es hat so eine Art Leader-Position, wo er wirklich körperlich Zweikämpfe, Kopfverschlag ist er eh. Er ist jetzt nicht der Schnellste und hat im Gegensatz zu Robert Wagner auch nicht so diese Zweikampf-Balleroberung als sein Aushängeschild. Aber die Präsenz auf dem Platz und mit der Mannschaft und auch diese Art und Weise, wie er in Zweikämpfen oder wie er sich in die Kopfbälle schmeißt und auch den Spielaufbau mitgestaltet. Ich weiß nicht, wie oft ich gestern gesagt habe, jetzt macht er schon wieder ein Dribbling und kommt damit durch. Und nach gefühlt 3 Leuten, die er ausgedribbelt hat, gab schon mindestens 2-mal eine mögliche Anspielsituation zu einem Mitspieler, die er dann auch nicht wahrgenommen hat, wo er dann nochmal einen dritten, wo ich so da, Alter, wo hat dieser Mann dieses Selbstvertrauen her? Das ist doch unglaublich. Also ich glaube, das ist so ein Spieler, der von diesem Trainerwechsel so viel profitiert hat, wie kein anderer auf dem Platz. Weil ich glaube, also vielleicht noch lässt sich nicht so richtig darstellen. Sinani ist ja wohl auch ein Gewinner der Vorbereitung gewesen, hat wohl auch eine gute Trainingszeit hingelegt und Performance gezeigt. Auf dem Spielfeld ist das ein bisschen unglücklich noch bei ihm, aber bei Carlo ist es tatsächlich unglaublich, was der für einen Step gemacht hat und was das für eine positive Energie ist, die der auf dem Spielfeld einfach als permanente Anspielstation. Und er ist halt auch ballsicher mit solchen Sachen. Und er hat halt auch diese Torgefahr, die man halt tatsächlich auch mal bei Standards oder bei Ecken oder was auch immer braucht. Und wie gesagt, er ist so ein bisschen aus dem Schatten von Jackson gekommen. Und vielleicht ist das so eine Doppelspitze, was diese Leader-Option, diese Führungsoption in der Mannschaft angeht, dass er ihm da so ein bisschen was abnehmen kann im positiven Sinn. Also das Gefühl habe ich zumindest. Also, der hat sich unentbehrlich gemacht, tatsächlich aus dieser Startelf für mich. Also, gerade gestern auch wieder eine außergewöhnlich gute Leistung gezeigt. Also, ich habe auch die ganze Zeit gedacht, okay, eigentlich müsste er irgendwann jetzt runter, der Akku muss doch leer sein, aber er hat sich durchgebissen. Und hat tatsächlich, was dazu führt, dass ich ihn jetzt hier schon 10 Minuten lang gelobt. Ja, hatte ich gar nicht vor. Ich habe irgendwann mal, als er gekommen ist, habe ich gesagt, von dem halte ich was und dann ist 2 Jahre lang nichts passiert oder 1,5 Jahre. Und jetzt kommt er so wie so ein Phönix und liefert einfach gut ab. Also jetzt gar nicht so, dass man sagt, das ist irgendwie so bang, sondern einfach so konstant, souverän, gut. Also solide sozusagen. Solide und das brauchst du halt. Solide abliefern, das, was du kannst, auch in der Bundesliga. Und das macht er wirklich gut.
Ich habe das Spiel ja nicht gesehen. Deine Einschätzung von Jojo Eggestein? Wichtig für das Spiel des FC St. Pauli.
Ausrufezeichen.
Ja.
Wichtig für das Spiel, auch weiterhin wichtig. Es ist einfach, die haben sich eingespielt. Und diese Sachen, diese abkappenden Pässe, die in die Mitte kommen und halt nicht immer so lang und auf irgendeinen, sondern auch mal vielleicht auf Kopfhöhe für ihn, wo er dann mal ablegen oder Brust annehmen, ablegen oder eine Drehung machen, den nächsten Mann suchen. Diese Spielzüge, die werden wir immer wieder, die sehen wir jetzt immer öfter und das wird natürlich im Laufe der Saison immer mehr, wenn sich keiner verletzt, weil einfach das passiert, was die Jungs trainieren. Und die trainieren natürlich diese Spielzüge und diese Art von Spielaufbau. Und deswegen macht es keinen Sinn. Also es war schon...
Gegen Leipzig fand ich das schon erstaunlich, wie viel besser auch aus meiner Wahrnehmung Eggestein den Spielen davor gegenüber war.
Ja, das ist auch, es ist dieses Momentum dieser Umstellung auf dieses mit zwei Außenspielern sozusagen, mit zwei Schnellen, wo dann diese Wende kam, wo wir einfach besser abgeliefert haben, ab dem dritten, vierten Spieltag war das, glaube ich, oder vierten, fünften Spieltag. Da hat man auch gemerkt, dass das ihm noch ein bisschen mehr zu Pass kommt, weil er einfach damit besser umgehen kann. Wir haben ballsichere Leute hinter ihm mit Carlo und mit Jackson. Wir haben schnelle Leute auf Außen mit Elias Saad und mit Dapo und mit Morgan, der auf Außen, wie ich finde, auch tatsächlich besser aufgehoben ist als zentral in der Mitte. Oder wenn er so ein bisschen Raum zumindest vor sich hat und nicht die einzige Spitze ist. Und wir haben halt auch einen Philipp Treu und einen Saliakas, wo auch Saliakas auch gestern wirklich unglaublich souverän in den Zweikämpfen und...
Übrigens, schönen Gruß nochmal an die Sportschau. Der Mann heißt Saliakas und nicht Salakis.
Salakis. Das ist so...
Schöne Grüße auch an den Kollegen, ich weiß nicht mehr, wer das war, auf im Fediverse auf Mastodon, der geschrieben hat, wenn sie noch einmal Salakis sagt, bringe ich sie um. Das fand ich auch irgendwie, war ich auch immer so, Salakis, wer ist das denn? Spielt das Spiel von Hoffenheim, dachte ich. Dann macht er ein gutes Spiel. Ah, nein, Saliakas war gemeint.
Ja, also das, diese Zweikampfhärte, die er hat und auch dieses Timing im Tackling, wo er auch wirklich diese eine Grätsche und diesen einen Ballgewinn haben muss, genau wie aber hier Philipp Treu und wie ist noch besser. Also wir haben ja diese, wie nennst du das immer noch, diese Grätsche an der Außenlinie.
Die Rothenbach-Gedächtnisgrätsche.
Genau, die haben wir bei Lars Ritzka, glaube ich, gestern mindestens zweimal sehr wichtig gesehen, wo man wirklich als Zuschauer auch nochmal die Faust geballt hat und gesagt hat, okay, nur so ist hier Butter vom Brot angesagt sozusagen. Und das ist wirklich, das sind die Tugenden. Also zu Anfang habe ich auch das Gefühl gehabt, dass sie nicht 100% im Spiel waren, weil sie diese besagten Zweikämpfe und diese besagten zweiten Bälle nicht gekriegt haben. Und die haben sie dann tatsächlich ab der 20. Minute natürlich auch mit dem Tor, das ist so dieses Momentum des Umlegens des Hebels sozusagen, dass die Brust bei uns breiter wurde und die Verunsicherung größer bei Hoffenheim, dass das sich einfach auch in der Mentalität auf dem Platz, also dass du dann natürlich dich noch mehr reinhaust und noch mehr einfach in die Zweikämpfe gehst als vorher schon.
Das ist das, was ich mit Bock zu verteidigen meine. Ich bin ja gelernter Verteidiger. Also der Blutgrätsche war mein Tool.
Ah.
Und wenn ich einen guten Spielzug gemacht habe, dann war die auch ohne Blut. Dann war das eine gute Grätsche.
Eine Gutgrätsche.
Eine Gutgrätsche, genau. Und tatsächlich kenne ich dieses Gefühl, also dieses Rothenbach-Gefühl. Ne? Du glitschst da über den halben Platz, es ist irgendwie gut gewässerter Rasen und du setzt an und slide nennt man das beim Baseball, aber die sozusagen körperliche Bewegung ist eben genauso. Das starke Bein gestreckt und das andere Bein angewinkelt, und dann rast du da mit deinem auf einer Pobacke über den Rasen idealerweise. Manchmal habe ich es auch auf Grant gemacht, aber das ist eine andere Geschichte. Aber
freut man sich
nur ein einziges Mal.
unter der Dusche nochmal.
Unter der Dusche freut man sich nochmal, genau. Und wenn man das Eisspray wieder abkratzen muss, treue Hörer dieses Podcasts kennen.
Die kleinen Steinchen wieder rausgebürstet werden.
Mit der Pinzette rausgeprogelt. Du kannst, kannst du mal gucken. Da ist doch irgendwo, ist da noch ein.
Ja, aber diese Art von Grätsche ist natürlich, also, sie muss natürlich, also, Priorität ist, dass du das Timing hast, also, dass du halt auch natürlich den Gegner nicht verletzt und auch nicht in die Gefahr bringst, ihn zu verletzen.
Aber es tut ja trotzdem weh. Du als Stürmer weißt das ja, ne?
Ja,
auch natürlich. Eine faire Grätsche, die dann vielleicht, also früher wurde die dann durch mich noch ein bisschen blutig, wenn dann da das Knie noch hinten hochgezogen in Oberschenkel und solche Sachen. Macht man nicht mehr?
Nee, macht man nicht mehr.
Ich habe das gesehen bei Herrn Chor, der macht das jeden Tag, fünfmal. Ja,
deswegen ist er auf der Kippe, dass er keine Spielzeit mehr kriegt, glaube ich. Also ich glaube,
nicht, dass er auf der Kippe ist. Das finden die doch eigentlich ganz geil bei Mainz. Wie hat Tobi gesagt beim letzten Mal, jeder wünscht sich doch eigentlich so einen Spieler in den eigenen Reihen.
Ja, aber bis zu einer gewissen Grenze. Also man sagt ja auch immer, dass Stefan Effenberg so ein Spieler war, dass du halt auch so Arschloch-Spieler brauchst, die halt Mentalitätsmonster sind und da wirklich keine
dass Rösler geht.
Ja, sowas halt, ne? Aber das kann es einfach nicht sein, dass die Leute ihr Image aufbauen auf dem Momentum, dass du deinen Gegner kaputt machst. Und das kann es nicht sein.
Nein, da gebe ich dir recht. Aber finde ich, man merkt, und auch gegen Hoffenheim merkt man dem FC St. Pauli an, dass er im Zweifel auch körperlich gegen sozusagen und das sind ja gute Fußballer bei Hoffenheim. Es ist ja nicht so, dass wir gegen eine Gurkentruppe gespielt haben, die nicht weiß, was sie mit dem Ball anfangen soll. Und die haben 70% Ballbesitz in gewissen Phasen gehabt. Das heißt also,
die
Bereitschaft
da auch international, also
das in den Körper zu gehen, die muss ja schon da sein. Und ich finde, das ist eine der Dinge, die sich Hürzeler übrigens auch immer gewünscht hat, die er aber eher immer angemahnt hat. Es ging mir ja eher um das berühmte Dreiecke bilden und von hinten raus und Ding die Dongdi. Und bei Blessin merkst du schon, da wird mehr Zweikampfhärte an den Tag gelegt. Das, was mir natürlich sehr gut gefällt.
Naja, das ist auf jeden Fall eine Kleinigkeit, die man merkt. Und dann natürlich auch dieses, was du in der zweiten Liga noch ein bisschen einfacher machen konntest oder ein bisschen häufiger, dass du dieses Hintenrumspielen mit dem Torwart und wirklich so auch knappe Geschichten und trotzdem noch gespielt, dass jetzt so doch mal der lange Ball von Vasil kommt, wenn er von zwei Seiten angelaufen wird und nur noch wenig Platz ist sozusagen. Dann kommt dann auch mal der lange Ball.
Weil das ja auch wirklich in die Hose gehen kann. Das ist jetzt Vasil noch nicht passiert, aber ich erinnere mich an ein oder zwei Situationen der letzten Bundesliga-Spieltage, wo genau das passiert ist, unter Druck und dann blöden Pass nach vorne und dann steht da einer, der einfach sehr schnell ist und wenn du da Fehler machst, ja genau, also apropos Fehler im Aufbauspiel gab es auch ein paar, habe ich gehört.
Naja, es war tatsächlich so, dass eigentlich das Umschalten oder das Spiel schnell nach vorne relativ gut geklappt hat. Diese Szenen, die ich so meine, waren halt wirklich so diese, wo du so gedacht, das kann doch nicht sein, dass der Pass, die Passlänge, das ist vielleicht irgendwie irgendwas zwischen 5 und 10 Metern, das müssen die im Blindflug hinkriegen, dass der Ball da ankommt. Aber es ist dann tatsächlich, das eine Mal verspringt dann der Ball oder so eine Rüberlage von, ich weiß gar nicht, ob das Saliakas war oder Philipp Treu, irgendeiner wollte quer rüber auf die andere Seite und das war eine Bogenlampe, das war hohe Luft umsteigen. Da habe ich ja, okay, das passiert halt auch Profis mal. Was ich immer wieder oder was ich gerade faszinierend finde, ist, dass wir waren davon bei der Statistik. Und es ist ja wohl so, dass wir an der Laufleistung, macht uns, glaube ich, gar keiner was vor. Ne? Ich glaube, wir sind die am meisten Kilometer sammeln sozusagen. Und ich glaube, das sind so diese Basics, wenn du das hast und das kombinierst mit der Körperlichkeit und diesem Mentalitätsding, dass du einfach sagst, okay, wir gehen auf den Platz und jetzt ist noch nichts verloren. Also das liegt in unseren Händen und dann wirklich, du merkst, dass es in so einem Spiel halt auch noch positiver und noch, dass da diese Akkus noch ein bisschen mehr aufgeladen werden können durch einfach positive Entscheidungen auf dem Platz oder Spielentscheidungen, die einfach getroffen wurden oder Tore, die einfach gefallen sind, dass du denkst, okay, daran kann man sich festmachen und dann holt einfach jeder mal, geht nochmal über die Grenze hinaus, über die 100%-Grenze so ungefähr, ne? Und das ist halt was, wo ich denke, okay, natürlich merkst du sowas auch in so einem Stadion wie gestern in Hoffenheim, man versucht dann natürlich auch Fangesänge zu hören. Ich habe tatsächlich, die lauten Gesänge waren tatsächlich braun-weiß, also müssen wir uns nichts vormachen. Es ist natürlich jetzt auch immer so diese alte Leier, dass du mit Hoffenheim halt auch so einen Verein hast, der dann auch viel über Sponsorengelder in der Historie gemacht hat oder weiterhin macht und dass jetzt nicht so der klassische gewachsene Fußballverein ist, wie wir ihn kennen oder vielleicht auch lieben. Vielleicht nicht zwingend hassen, aber ist nicht so unsere Baustelle. Und ich denke dann halt auch, dann ist es vielleicht einfach, mit einem pickepackevollen Auswärtsblock da anzutreten. Und wenn die alle Bock haben und so motivieren, dann kann ich mir jetzt auch denken, wenn das ähnlich gegen Bayern ist, vielleicht kriegt man da so komische Sachen hin, die jetzt undenkbar sind.
Ich bin ja mal gespannt. Wir haben ja lange nicht mehr gegen Bayern gespielt. Aber die Schickeria-Ultras und die Ultra St. Pauli, die mögen sich ja. Ob es dann, wenn die Südkurve das ganze Stadion ruft, es tatsächlich mal das ganze Stadion ist.
War das schon mal so? Ich weiß es gar nicht.
Es gab also Wechselgesang mit dem ganzen Stadion, weiß ich gar nicht. Könnte ich mir nur vorstellen, dass die Leipziger sich da mal ein bisschen anbiedern.
Ja, das kann ich auch noch, dem kann ich auch noch entsinnen, dass da so ein kleines Knäuel war von Leipzig-Fans, die dann eigentlich alles richtig gemacht haben und richtig machen wollten.
Genau, die haben auch Schals rübergeschmissen damals. Also Schaltausch über die Ecke. Weiß ich noch, gab's auch noch. Aber habe ich bisher noch nicht erlebt. Da wird ja auch immer der Gästeblock angerufen und er wird gepfiffen, hahaha, sehr lustig. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es diesmal tatsächlich einen Gästeblock gibt, der antwortet. Das wäre eigentlich sehr lustig.
Das wäre lustig. Ist das eigentlich ein 15:30 Spiel, ne? Ich glaube ja.
Samstag 15:30, wie früher.
Wie früher.
Nur, also wie früher in den 80ern, St. Pauli kurz vor dem Meisterschaftsgewinn, 83. Ach nee, das war... War ja gar nicht St. Pauli. War ja der HSV. Oh, ich bin heute übrigens, sind wir mit dem Sportlichen durch, dann können wir jetzt sozusagen zum gemütlichen Teil übergehen.
Ja, gehen wir zum gemütlichen
über. Ich bin heute ja, um euch zu besuchen, oder erst habe ich meine Tochter besucht, bin in Altona spazieren gegangen und dann sind wir hier in die Schanze gelatscht und dann fährt ja die S1 nur bis Othmarschen. Und da bin ich natürlich mit den ganzen auswärtigen HSV-Fans, obwohl das ist ja ein Oxymoron wie weißer Schimmel, also mit den auswärtigen HSV-Fans bin ich dann bis Othmarschen gefahren und da sammeln die sich ja immer alle, alles blau-weiß. Und dann gingen die so runter und dann dachte ich so, oh, die sind ja alle eher gemütlich unterwegs. Also da waren viele ältere Herren, so wie wir, ne, die dann mit ihren Steppjacken und Steppolundern
War heute wirklich kalt. Also ich bin tatsächlich, wir waren zu dritt heute mit dem Fahrrad unterwegs, kamen zurück und sind am Volkspark vorbei. Das war so 12 Uhr, also 13:30 Anpfiff. Das heißt, die haben sich so ein bisschen versammelt, war jetzt noch nicht so voll, aber es sind natürlich auch so ein, sind auch so ein bisschen aufgefallen, weil, liebe Grüße an Christian, der dann das St. Pauli Fahrradtrikot natürlich auch besitzt und da ist ein großes Konterfei auf dem Rücken, aber es gab keine Schlägereien, gab auch keine komischen Kommentare. Ist alles ruhig verlaufen ich habe auch gedacht, das ist doch ein Ritt hier raus. Und dann kamen ja auch ein paar Nürnberg-Fans entgegen, die auch voller Hoffnung waren. Die haben ja auch einen guten Lauf. Ja, aber ich habe dich unterbrochen. Erzähl mal zu Ende deine Story erstmal.
Ja, dann sind die alle ausgestiegen und ganz Othmarschen war blau-weiß-schwarz. Oder wie das, die Reihenfolge weiß ich nicht genau, in welcher die ihre Farben nennen. Ist auch egal. Ja. Aber ich fand interessant, was ich gefühlt habe. Ich habe mich so gefühlt wie der... So würde ich mich, glaube ich, fühlen, wenn ich Bayern-Fan bin und würden Fans von Rot-Weiß Essen sehen. Und würde sagen, ach ja, die gibt's auch noch. Guck mal, da unten in der Liga und die spielen ja auch nicht oben mit oder so halbwegs oben.
Du meinst jetzt die Nürnberger Fans? Oder Nürnberger?
Nee, HSV, meine ich jetzt, also die sind so weit weg für mich.
Nee, ist eigentlich, also bis zum letzten Wochenende war es so, dass wir treffen uns in der Relegation aus allen Rohren, kann das geschossen.
Ja,
und
aber heute waren sie für mich weit weg.
Naja, letztes Wochenende gab es ja auch so 1-0 geführt in Elversberg und dann waren sie Tabellenführer und dann ist es aber noch ein 3-1-Klatsche geworden. Heute können wir ja auch erzählen, wir haben das ein bisschen verfolgt beim Kaffeetrinken, Spaziergang und so. 1-0 Führung, ganz lange, relativ früh das 1-0 gefallen und ist aber noch der Ausgleich gefallen für Nürnberg. Das reicht also wieder nicht so richtig, um da vorne ranzukommen.
Ja, aber das war alles ganz eng, da zweite Liga.
Auf jeden
Fall. Ich wollte nur sagen, emotional waren das so entfernte Cousins, die so zu ihrem Zweitligaspiel. Und ich muss auch ehrlich gestehen, mir war es am Anfang der Saison fast egal, ob wir, wie Oke immer so schön sagt, vom Aufsteiger zu Bundesligisten werden. Aber jetzt möchte ich das gerne. Ich möchte gerne
dass es so bleibt,
erste Liga. Ja, ich möchte.
Nee, ich will mit Oliver Verein werden. Liebe Grüße an Oliver natürlich. Ich weiß gar nicht, ob er im Stadion war, aber ich gehe mal davon aus,
er. Ja, ich habe noch. Ich habe mir den Wagen geliehen und bin dann zu nach Altona gefahren und habe dann so einen Trupp von älteren Herren mit ihren Töchtern oder Enkeln, weiß ich gar nicht so genau.
1400 Gentlemen.
Ja, die so ein bisschen 1400 Gentlemen mäßig unterwegs waren. Und da habe ich dann gesagt, ja, was meint ihr denn, wie das ausgeht heute für euch? Und die so, ja, wir hoffen, wir gewinnen, ne? Und wieso für euch? Bist du St. Pauli oder was? Und dann sag ich, ja, genau. Und dann sag ich, ja, wir sehen uns ja diese Saison nicht. Und dann meinte ich, ja, das ist dein Wort in Gottes Ohr, ne? Also jetzt, ich sag ja immer schon, auch im Podcast, das ist sozusagen der Plan, der teuflische Plan, war von mir bisher, dass wir uns in der Relegation treffen und wir den HSV schlagen und er auf die nächsten Jahrzehnte hinaus nicht in die erste Bundesliga kommt. Das war mein Plan für das letzte vergeigte Derby. Aber jetzt ist mein Plan anders geworden.
Was?
Ja,
was
ist da los? Ich habe einen anderen Plan.
Jetzt mache ich mir aber gerade.
Ja, pass auf, jetzt wo wir nicht mehr auf dem Relegationsplatz stehen, möchte ich da auch gar nicht mehr hin.
Oh.
Ja, ich möchte jetzt immer ein weiter nach vorne.
Also man muss da mal die Tabelle sich angucken. Also wir haben ja jetzt mit Bochum hat, glaube ich, einen Punkt bis jetzt. Also das sieht so aus, als wenn man diesen Platz tatsächlich gar nicht mehr so auf dem Schirm hat.
Festbuchen kann.
Das ist, die haben jetzt Interimstrainer mit Feldhoff.
Aber sind doch nur 7 Punkte. Also was heißt nur? Was sind
also
7 Punkte?
Jede Serie, wenn die dann mal tatsächlich 2 Spiele gewinnt, sieht das auch wieder anders aus, wenn man selber nicht punktet. Dann hat Kiel ja tatsächlich das geschafft, was wir noch nicht geschafft haben. Sie haben einen Heimsieg in der Bundesliga errungen.
Herzliche Grüße gehen raus nach Strande. Ihr habt euch bestimmt gefreut. Ein historischer Sieg, der erste Bundesliga-Sieg.
Der erste Torschütze.
Für ganz Schleswig-Holstein.
Für ein ganzes Bundesland. Wahnsinn, ne?
Ja, irre.
War gar nicht auf dem Schirm.
Also im Handball ganz weit vorne, aber im Fußball immer hinten dran gewesen. Und jetzt
ist ein Fläng auf der Landkarte auch, ne?
Jetzt ist ein Bundesliga, ein Fähnchen eingesteckt.
Oben im Norden.
So ganz im Norden
wackelt
sind wir
es
nicht.
Vom Wind
in Holstein, her. In Holstein.
Nicht ganz oben, nicht ganz oben.
Ja.
Aber es ist schon, also da geht was. Also ist natürlich jetzt für uns so, dass wir gedacht haben, klar, unsere 3 Punkte sind irre viel wert, aber so ja nicht drüber reden. Das ist einfach ein Sieg macht so viel mehr aus als jetzt irgendwie diese Pünktchen, die man sich so nebenbei aufsammelt mit irgendwelchen Unentschieden. Also ein Sieg ist schon eine tolle Sache. Aber du siehst halt auch die Gegner werden halt auch die vermeintlichen Tabellennachbarn werden auch wieder Punkte holen und Siege landen, wie auch immer. Deswegen glaube ich auch nicht so Hoffenheim, das ist einfach eine Mannschaft, die gehört, also es, die werden,
nein,
werden jetzt auch,
nein,
nicht, die werden unten stehen,
sagst ja.
du? Das sagst
die
du
haben sich jetzt
das sagst du auch über Wolfsburg.
Und ja, ich hoffe auch, dass die sich einreihen und nicht zu schnell Hasenhüttl wegschmeißen. Und hier auch die fucking Behrens, die haben einfach sowas von Bad Vibes, aber ja schon immer. Und jetzt sozusagen haben auch alle im Verein, weil sie ja ein Volkswagen-Unternehmen sind, auch echt andere Probleme. Und hallo, das kannst du mir nicht vorstellen, das kannst du mir nicht erzählen, dass so eine Krise bei Volkswagen ja sofort auf die ganze Region, da kriegt ja so ein ganzes, Bundesland Schnupfen, wenn es sozusagen, wenn Volkswagen eine Grippe kriegt. Warum sollte Wolfsburg nicht davon angesteckt werden. Nein, ich glaube, Wolfsburg wird noch unten rein juckeln. Hoffenheim ist da, wo es hingehört, unter uns ein Punkt an Dingsbums. Und das machen wir jetzt einfach ganz Suche, holen wir uns einen nach dem anderen. Union kommt auch noch.
Knöpfen wir uns vor.
Union kommt noch mit runter. Mainz, Heinheim. Augsburg hoffe ich ja auch. Die hatten jetzt 2 Siege, aber vielleicht war das auch wieder. Schönen Gruß an Rainer und Astrid, sorry. Aber ich glaube oder ich hoffe, dass ihr euch einreiht unten auch. Und dass es auch lange eng bleibt. Also Bochum meinetwegen darf sich einer mal so richtig verabschieden. nach unten, aber ich
das sieht
ich
jetzt befürchte, so nach Tasmania also, Berlin aus, hätte ich fast gesagt.
Ja, das ist ja, ja. Also, wie hat der Kommentator gesagt, also bei aller Liebe für Bochum, aber was sie hier anbieten, ist eine Frechheit.
Ja, ja,
das ist so. Also das war, obwohl man auch sagen muss, jeder Schuss ein Treffer, ne?
Ja, das ist aber
an eine Frankfurt,
mal lieber. Hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß.
Das ja, und wer hat Oma Mamouche ausgebildet? Bei wem ist er so fröhlich und freundlich geworden? Hier bei uns. Andreas Bornemann hat ihn eigentlich zum Mann gemacht, zum Gestandenen.
Ja, da gibt's ein paar Spieler. Also Gyökeres ist ja jetzt auch so ein 100 Millionen Mann bei Sporting Lissabon, Tabellenführer und ist jetzt auch Nationalspieler. Knips wie wild. Und jetzt ist gerade, ich glaube, jetzt am Wochenende wird's dingfest gemacht. Der Trainer von Sporting wird für 10 Millionen aus seinem Vertrag gekauft und geht zu Man United. Ja, und maßgeblich dazu beigetragen hat tatsächlich Gyökeres sozusagen, der schwedische jetzt neue Nationalspieler, der auch, glaube ich, 2 Jahre bei uns ausgeliehen war oder 1 Jahr. Hatten wir ihn 2 Jahre geliehen?
Victor, ich glaube 2.
Ja, also.
Auf jeden Fall in sehr schöner Erinnerung.
Tja, war das absehbar? Weiß ich nicht. Oma Mamouche war vielleicht absehbar, der hatte schon tatsächlich dieses irre Talent die ganze Zeit schon, aber
einfach auch zu schnell zu sein für seine Gegenspieler, das war schon damals so.
Ja, die richtige Entscheidung.
Freie Radikale, es war wie bei Salazar und später, also in der Reihenfolge Djéré und Mamouche für mich vom Talent her auf derselben Ebene und die waren einfach die freien Radikalen, die haben Dinge gemacht, die andere nicht gemacht haben und die sind ja alle super ausgebildet, das merkst du. Du merkst das, wenn zum Beispiel Kiel und oder auch St. Pauli Beton anrühren, wenn sie 1-0 führen, dann ist das für selbst für gute Bundesligamannschaften schwer. Und ich glaube, dass ein Grund dafür ist, dass es schwer ist, dann durch solche Mannschaften zu kommen, dass der Grundflow im modernen Fußball eben von Jahrgang 8 einfach eingeübt wird, dass da gewisse Bewegungsabläufe sind. Da kannst du mit rechnen, das finde auch immer wieder erstaunlich, wie auf einem Niveau wie der Bundesliga Innenverteidiger dann sozusagen ihren Tunnel anbieten als einzige Schussoption und der Torwart, also das sieht man manchmal mit der Hintertorkamera ganz gut und der Torwart genau in der Linie steht. Das heißt also, der Stürmer abschließen kann. Es sieht gefährlich aus, aber im Grunde genommen ist das einzige Angebot gewesen, das er hat. Und der Torwart hat ihn dahinter und ich denke jedes Mal, Alter, das ist ja wie Ballett. Es ist wirklich so schön, also so klar abgestimmt. Und in einem solchen System, wo sozusagen die ganze Statik eher sowas von Walzer oder auch von Marsch hat, wenn da denn die Jungs kommen, die ein bisschen Free Jazz spielen können, die beides können, also so Walzer und ab und an mal Elemente vom Free Jazz einspielen, das sind die Game Changer, davon gibt's eben nicht viele, und die heißen halt Musiala, Mamouche, und Djéré war auch einer von denen, Elias Saad, alleine schon durch die Tatsache, dass er eben kein ausgebildeter Fußballer, sondern Futsaler ist, meines Erachtens sein großes Plus.
Auf jeden Fall.
Dass er eben die Bewegungsabläufe hat, die nicht sofort antizipierbar sind.
Ach ja, wie schön. Ja, das ist schon schön auch gerade.
Gute Besserungen übrigens nach wie vor.
Ich muss auch nochmal einen Einwurf machen für Markus, der heute nicht dabei ist, aber es ist sein Wochenende, hat er uns gerade geschrieben, im Laufe des Vormittags, glaube ich, kam die Info, dass Fortuna Köln gewonnen hat, FC St. Pauli gewonnen hat, Dortmund schlägt, Leipzig war noch in seiner Kategorie und dann kam noch irgendwann zum Schluss, ich glaube, die Aussage, jetzt fehlt nur noch, dass der HSV patzt. Okay, ein 1-1 ist vielleicht so ein bisschen sowas. Aber es ist ja schon ein lustiges Wochenende. Ich habe heute eine lustige Geschichte gehört. Ich war mit dem Fahrradfahrer unterwegs aus Erfurt. Liebe Grüße an Sven. Er geht regelmäßig in die vierte Liga oder relativ häufig in die vierte Liga zu Rot-Weiß Erfurt. Mhm. Die haben ein Auswärtsspiel gehabt im neuen Stadion von Jena, neu gebaut. Das heißt, als Gästefans kommst du in einen Gästeblock, ist alles Beton, alles neu. Und er sagt, er weiß nicht, wie die das gemacht haben. Die müssen da eimerweise rot und weiße Farbe mit reingeschmuggelt haben. Die ganzen Betonwände hinten waren nach dem Spiel in der Gästekurve rot und weiß. Also ich frage mich ja immer, wie die irgendwelche schmalen Sachen da reinkriegen können. Aber wie können die denn bitte Farbeimer mit in die Kurve kriegen?
Ja, wahrscheinlich nicht in Eimern, sondern in Tüten.
Also
und dann sozusagen unter das Gemächt geschoben.
Irgendwie sowas. Also jedenfalls tatsächlich die ganze kahle Betonwand hatte rot und weiße Farbe nach dem Spiel, nach dem Auswärtsspiel von Erfurt bei Jena. Das ist ja immer die Frage, wie sowas alles mit den Kontrollen, die wir heute haben.
Ich habe eben ganz kurz überlegt, Jena hat ja gelb, schwarz, blau, ne? Sowas?
Sowas, ja, genau.
Ja, genau. Die haben eigentlich ein schönes, das Schöne ist Halle, das schöne Logo mit diesem Halbmond und dem Stern. Das Logo finde ich ganz schön. Aber ja.
Ja, sonst ist Rot-Weiß es mit dem Osten ja auch nicht so weit hin, ne? Also Rostock steht ja relativ weit unten in der dritten Liga, Dresden ein bisschen besser, was jetzt auch okay ist. Mit Magdeburg in der zweiten Liga, ja, ist halt so.
Ich bin froh, dass wir gegen die alle nicht spielen.
Ja, das stimmt. Das muss man wirklich so sehen. Das ist wirklich ein Segen, dass das einfach erstmal Geschichte ist. Zumindest für dieses Jahr. Und deswegen ist das alles gut, wie es ist.
Jetzt haben wir auch die Plastikwochen hinter uns, also Leipzig, Wolfsburg, Hoffenheim.
Haben wir über das Pokalspiel schon gesprochen?
In Leipzig? Nee, das war ja Dienstag.
Stimmt, das war Dienstag, ja. Und wir haben am Montag, glaube ich, das letzte Mal
aufgenommen. Sonntag.
Oder Sonntag.
Sonntag mit Tobi zusammen.
Stimmt.
Wir sind ja heute im Heißhacke-Studio und nehmen mit dem kleinen Besteck, und das kleine Besteck heißt Handy auf dem Tisch, und deswegen hört ihr auch ab und an mal ein bisschen Klöter und sowas. Mal gucken, ob Auphonic das rausgefiltert bekommt.
Unsere quietschenden Gelenke.
Genau. Aber auf jeden Fall haben wir nicht über das Pokalspiel gesprochen. Und da hatte ich auch so eine lustige Erinnerung. Es gibt da so Spiele, und das erinnere ich auch noch. Also das erinnere ich sowohl vom Baseball als auch vom Fußball damals. Es gibt so Spiele, die verlierst du eigentlich haushoch, aber selbst machst du auch einige Punkte. Und du spielst eigentlich, also du hast verloren, sogar deutlich verloren, und gehst dann in die Kabine und duscht und denkst, ich weiß gar nicht, wieso bin ich eigentlich so guter Laune? Es war irgendwie
ja, so ähnlich war das, ne? Um jetzt chronologisch mal zu bleiben, wir haben ja relativ schnell zwei Gegentore bekommen. Innerhalb von 2-3 Minuten war das, glaube ich, mit so auch die wirklich gut rausgespielt, wo wir auch wirklich in der Innenverteidigung nicht gut aussahen.
Ich wollte sagen, gut rausgespielt von Eric Smith.
Ja, genau. Also das ist so, ja.
Der einen rabenschwarzen Tag erwischte.
Ja,
bis zur?
Genau.
Wann war sie? Oh, aber ein wunderschönes Tor. Ein
wunderschönes Tor gemacht nachher noch. Ja. Und das ist natürlich so, dann machst du das 2-1, bist eigentlich drauf und dran, dass das Spiel so ein bisschen kippt. Und daher nimmt man auch diese positive Energie. Kriegst dann das 3-1, ein Konter, ganz klassisch. Und denkst, okay, jetzt ist es auch wieder schwer. Aber dann wird dir die Tür auch nicht ganz zugemacht, sondern halt auch nur so halb. Und dann fällt halt das 3-2, was halt auch ein ganz tolles Tor war. Und dann denkst du, ja, du, das ist Pokal, mit einem Tor bist du hier wieder im Game, ne? Und dann setzt du natürlich alles auf eine Karte, und dann, ja, kriegst du natürlich
das. Und dann wird das erste St. Pauli eingewechselt.
Ja.
Und das ist eben der Unterschied zwischen Brausebonbons und nicht gestarteter Genossenschaft.
Ja, das ist natürlich auch, du denkst natürlich auch gerade mit dem Finanziellen, was da irgendwie aufgerufen wird, ist es einfach, klar, die spielen auch Champions League, die sind zu dem Zeitpunkt Tabellenführer gewesen, jetzt nach dem Wochenende nicht mehr, glaube ich tatsächlich, und da ist halt das Gefühl, dass du denkst, okay, die stehen zurecht oben, haben am wenigsten Gegentore, du schießt auswärts 2 Gegentore, morgen trifft, das muss man ja auch nochmal sagen,
ja,
dass das einfach toll war, das, was man ihm auch gönnt, dass hoffentlich damit auch der Knoten geplatzt ist, weil der Mann wirft sich so rein und hat, ich finde, er hat so ein bisschen so dieses Problem, dass er durch seinen Körperbau, das wirkt alles ein bisschen, das mit den Armen, was du schon erwähnt hast, wirkt halt alles sehr schlaksig, aber er ist schnell, er ist, wie ich finde, auch ballsicher, ballgewandt und ist technisch gut. Deswegen Ich glaube,
es bringt einfach unglaublich viel Spaß, ihm zuzugucken.
Ja, ich glaube, da kann noch viel Positives auf uns warten.
Gegen Bayern vielleicht.
Das wäre nochmal eine schöne Sache. Wenn jetzt das so...
Zwei Tore Musiala. Eigentor Harry Kane.
Ach so. Und damit sind wir im Spiel. Und dann fällt das 2-2 durch Jackson Irvine, ein Kopfball in der 92. Und in der 97. kriegen wir einen unberechtigten Elfmeter für uns.
Den Albers verwandeln, sicher.
Haben wir einen Elfmeterschützen eigentlich? Müssen wir ja haben, ne? Haben wir überhaupt schon einen Elfmeter dieses Jahr? Ich glaube noch nicht, ne?
Nee, und wir haben keinen DDC, also der ist ja weg. WECH weg.
Naja,
der ist
also,
jetzt ein St. Louis.
Unser St. Louis-Mann hat ja diese Standards, also der Ersatz St. Louis-Mann ist ja Erik Smith, der hat auch für uns schon Elfmeter geschossen.
Meine ich auch, ja.
Und hat auch, glaube ich, 2-3 verwandelt.
Ich glaube auch, dass er...
Ich glaube, das wäre mein Mann.
Ja.
Dass derjenige ist, der das...
Das ausgehakte Fußgelenk, ich glaube, der hat gar keinen Anlauf, ne? Der steht da, hakt das Fußgelenk aus und dann...
So mit so einem
Klappschuss, ja.
Klappschuss. Abgekappten Schuss, der dann in die Mitte trudelt und der Keeper Manuel hat sich für eine Ecke entschieden.
Ja, auch die Dinger, die funktionieren jetzt wieder in den letzten beiden Spielen, also gegen Leipzig und gegen Hoppenheim.
Ja,
da ist Eric Smith wieder, ich finde das auch immer irgendwie so schön, also No-Look-Pass, Fußgelenk ausgehakt und dann in die andere Richtung den
Prahl. Ja, das ist schon fein.
Ja, das ist sehr schön. Sehr schön. Haben wir noch was zum Ausblicken? Wir haben die Genossenschaftsanteile.
Also, Genossenschaft, ja.
Kann man jetzt zeichnen.
Genau, ich glaube, ab dem 11. November ist, glaube ich, das Datum. Ist das richtig, dass ich das so 11. November?
10. 11. habe ich im Kopf. Aber 5. Sowas. Oder 15.
Irgendwie sowas.
Müssen wir nochmal nachgucken. Ihr müsst euch mal das schlau machen. Interessant fand ich eine Umfrage auf Mastodon von einem Herrn Ahlers, dem ich folge, der mir folgt. Das ist ein ziemlich ehrlicher Kerl, der auch sagt, wenn er Sachen nicht gut findet, die ich so poste. Das mag ich ja immer, wenn die Leute am Grund sympathisch sind, aber eben auch nicht in den Berg halten, wenn sie was nicht gut finden. Und der hat eine Umfrage gestartet, ob man A, Mitglied ist und sich auf jeden Fall einen Genossenschaftsanteil kauft, kein Mitglied ist, aber sich einen Genossenschaftsanteil kauft, ein Mitglied ist, auf gar keinen Fall sich einen kauft und nicht Mitglied ist und sich sowieso nicht für St. Pauli interessiert oder was.
Und eigentlich gar kein Fußballfan ist.
Und tatsächlich haben 40% gesagt, wir sind Mitglied, aber kaufen uns keine. Und insgesamt, glaube ich, haben etwas über 30% gesagt, dass sie sich einen Anteil kaufen wollen. Was ich relativ wenig fand. Und die Engagement-Quote im Fediverse ist relativ hoch im Vergleich zu Instagram oder zu Facebook oder so. Und deswegen war ich ein bisschen erstaunt. Ich prophezeie also, wenn man diese 58 Leute, die da teilgenommen haben, hochrechnet, dass die Conversion Rate, wie man das so schön sagt, von Mitglied und St. Pauli-Fan zu Genossenschaftsanteilszeichnerinnen, oh, das ist ein schön langes deutsches Wort, Genossenschaftsanteilzeichnerinnen, dass die nicht so gut ausfällt, wie der Verein sich erhofft, wäre meine Mutmaßung. Und ich glaube auch, dass das daran liegt, dass der Preis zu hoch ist für die Kommunikation, die man mit dieser ganzen Genossenschaft verknüpft. Also die Stoßrichtung ist ja, du bist Fan des FC St. Pauli, mach das Stadion zu deinem eigenen.
Genau.
Das ist ja so die Geschichte. Das kostet auch nur 850 Euro. So, und das ist so der Moment, wo alle, also, okay, und was habe ich davon? Ja, nix. Also 100 Euro zahlst du schon mal, um überhaupt dabei zu sein. Und 750 Euro ist das denn wert. Und Zinsen kriegst du übrigens auch keine. In einer Phase, in der es sogar beim Bäcker an der Ecke 3% Zinsen gibt, ist, also aus meiner Sicht ist das eine Kommunikation, die hat irgendwie die ist nicht sexy, finde ich. und spricht immer nur dieselben an, die wahrscheinlich auch schon die Anleihe gezeichnet haben oder die sich erhoffen, vielleicht als Genosse Tickets zu bekommen oder was weiß ich, keine Ahnung. Holst du dir eine, jetzt wo ich das so zerrissen habe?
Ich bin immer hin und her gerissen. Also ich bin jetzt nicht so mit, ja klar, sowieso, ganz Zeit schon vorgenommen, aber auch nicht so mit, kann ich nichts mit anfangen. Das ist so, ich bin so ein unentschlossener Part dabei.
Ja, geht mir ehrlich gesagt
also, auch so. Also ich warte eigentlich noch auf irgendwas Initiales, was in meinem Kopf bei der Waage einen Ausschlag gibt, in welche Richtung auch immer, dass da was passiert, aber ist bis jetzt noch nicht. Also ich bin immer noch unentschlossen sozusagen. Ich kenne jetzt mittlerweile welche, die sagen auf jeden Fall.
Oh, hast du welche getroffen?
Ja, also gerade heute und ja, ich kaufe mir drei. Einen für mich, einen für meine beiden Kinder, eine. Also sowas. Oder halt Varianten, nee, auf gar keinen Fall, das sehe ich gar nicht ein. Das ist ja Bauanfängerei und also ich glaube, da ist geht es in alle Richtungen. Das, was du, glaube ich, gerade geschildert hast mit den Prozentanteilen, würde ich bestätigen, dass das sich im Umfeld sieht das ähnlich dargestellt aus bei mir zumindest. Mal sehen, wie der Verkauf losgeht. Wenn es irgendwie ein Hype oder ein Run, vielleicht hat, löst das irgendwas aus oder ein negativer Hype, dass sie alle sitzen bleiben auf irgendwas, vielleicht löst es auch irgendwas aus, ich weiß es nicht. Lass das alles auf mich zukommen und entscheide das dann spontan, wie auch immer.
Ich finde ja, eine Sache ist so ein bisschen unterrepräsentiert in der Kommunikation.
Ja.
Und das ist die Tatsache, dass man ja nur 100 Euro aufbringen muss und den Rest ansparen kann. Ich weiß nicht genau, wie der Modus da sein wird, aber wahrscheinlich monatlich 20, 50 Euro sowas, ne? Und dann kannst du dir einen Genossenschaftsanteil ersparen. Also so wie du das ja mit, was weiß ich, ETFs oder Fondsanteilen auch machen kannst. Du kannst also im Monat, sage ich mal, 20 Euro und dann wird da das abgezogen, bis der Genossenschaftsanteil voll ist. Das, finde ich, wird viel zu wenig kommuniziert. Also es wird immer nur kommuniziert, dass der 850 Euro kostet und dass man tatsächlich für sehr viel weniger, vielleicht hätte ich sogar 85 Euro genommen, so 10% Anzahlung und dann kannst du den Rest irgendwie mit 20 Euro im Monat abstottern. Das fände ich, glaube ich, sollte viel offensiver kommuniziert werden. Also, dass jeder Genossin werden kann, die möchte.
Ja, das sind so diese Momente, die ich meinte, wo man jetzt sagt, okay, eine Entscheidung habe ich noch nicht getroffen, aber ach, guck mal, jetzt ist sie, meine ganzen Freunde machen das alle, ich bin jetzt einfach dabei, weil die alle Genossen werden wollen. Egal, ob man Mitglied ist oder nicht Mitglied, oder ob man HSV-Fan ist oder nicht. Ich lasse mich da überraschen.
Übrigens, dann fehlt noch was bei dieser ganzen Offerte.
Na?
Und das ist lustig, dass das immer beim FC St. Pauli vergessen wird. Ich glaube, dass du auch noch ein Goodie brauchst. Also ein Goodie im Sinne von etwas, was du nur als Genosse bekommst oder Genossin bekommst.
Ach so, du meinst sowas wie so eine Art Anstecknadel oder?
Ja, Anstecknadel, einen besonderen Schal. Das kostet ja nichts. Also bei einem Investment von 850 Euro. Also wäre ich jetzt
Also wenn du jetzt ein Fahrrad kaufst, kriegst du einen Helm dazu oder ein Schloss.
Genau.
Umsonst.
Genau, 1A-Vergleich.
Okay.
So, du wirst Genosse und dann kannst du ja wohl irgendwie für 8,50 Euro Einkaufspreis den Leuten einen besonderen Schal geben oder ein T-Shirt oder eine Nadel, die sie sich ans Revers oder einen Hut stecken können. Das gibt's irgendwie alles nicht. Oder du hast irgendwie, es gibt ein Genossenschaftsabend im Ballsaal der Süd oder der Haupt einmal im Jahr und da kommen alle Genossen zusammen und kriegen den ersten Lütt und Lütt umsonst.
Oder aber es gibt so ein Auswahlspiel mit den Altsenioren oder keine Ahnung. Oder es gibt ein, zum Beispiel dieses erste Saisonspiel, was dass du da als Genosse einfach freien Eintritt hast. Oder im ersten Pokalspiel, erste Pokalrunde. Oder irgendwas. Ja. Dass du da irgendwie so einen Teaser dafür kriegst.
Und wer zwei Genossenschaftsanteile zeichnet, kriegt zwei Eintrittskarten. Für das Genossenschaftsfreundschaftsspiel gegen Babelsberg.
Zum Beispiel.
Irgend sowas.
Einfach gemacht.
Es muss ein Goodie geben, schöne Grüße vom Marketingfachmann an den FC St. Pauli. So funktionieren wir Menschen. Und auch wenn wir selbst sagen, ja, nein, das können wir doch jetzt so nicht kommunizieren. Ihr tut es doch anderswo auch. Ihr tut das bei Twitter, eure Partner und Sponsoren tun das. Also hier folge uns auf Instagram und markiere einen Freund, mit dem du am liebsten in das VIP-Spiel gegen Bayern in der Loge sehen willst. Und diese ganze Kram, den gibt's ja um uns herum, gibt es das. Und wir müssen ja jetzt nicht so Billo werden, sondern schön sich was überlegen, was geil ist. Aber ich glaube, das brauchst du. Du brauchst, die Menschen brauchen etwas, vor allem wenn sie wissen, sie haben davon jetzt erstmal nichts. Ne? Also du hast dieses 850 Euro, davon gehen 100 Euro ins Nirvana. Ja, ich weiß, die sind gut angelegt für den Verein und Verwaltung kostet auch Geld und weiß ich alles. Aber die sind für den, der die Genossenschaftsanteile zeichnet, weg. Und der Anteil selbst ist nur 750 Euro wert. Jeder, der diese Versammlung gehört oder die offizielle Kommunikation hört, kann sich ausrechnen, dass er mindestens die ersten 5 Jahre keine Tantalien auf seine 750 Euro sieht. Das heißt also, was habe ich davon? Also diese Frage, die muss einfach erläutert werden. Und nur sozusagen diese Emotion als St. Paulianer dem Verein zu helfen, das ist mir nicht genug. Das reicht nicht aus. Das hatten wir bei den Rettungsaktionen schon. Das kannst du bei jeder Anleihe machen. Aber irgendwann ist das auch so ausgenudelt. Oder, wie ich eben vermute, du sprichst immer nur die gleichen an. Du musst ja bei so einer Genossenschaft auch mal andere Leute ansprechen. Du musst diese ganze Geschichte mit der ehrenwerten Gesellschaft und so, könnte man auch in die Genossenschaft legen. Das heißt also, ich bin Bäckermeister, habe 5 Bäckereien in Hamburg und aus irgendeinem komischen Zufall hat mich mein Vater, oder gerade weil mich mein Vater hat immer den HSV gesponsert und jetzt bin ich mal dran, habe den Laden übernommen und will Genosse beim FC St. Pauli werden. Da muss ich doch irgendwie mir was überlegen. Wie ich diese, und davon gibt es auch unglaublich viele, und die greift normalerweise der HSV ab, solche Leute. Den ganzen Hamburger Mittelstand, den Mittelstand in der Umgebung. Ich brauche eine Idee für die Hala. Die Hala muss Genossin werden können. Die Haspa muss Genossin werden können. Beiersdorf muss Genosse werden können. Ich muss mir was überlegen, wo ich...
Hanse-Merkur-Versicherung.
Die Hanse-Merkur-Versicherung muss Genossin werden können. Also die auch mal in der Lage sind, 1000 Genossenschaftsanteile zu zeichnen, damit dieser Schnitt von 1,4 hinhaut. Vielleicht machen die das ja auch alles schon längst, wir kriegen das noch nicht mit.
Das kann natürlich sein.
Kann natürlich auch sein. Aber das wären so die Sachen, die mich interessieren würden und die ich auch, also ganz abgesehen davon, dass ich die Kommunikation auch verstehe, aber auch ein bisschen schade finde, dass sie nur auf den Schuldendienst fokussieren, ne? Also auch in der gesamten Presse und auch wenn Oke interviewt wird, ist das wesentliche Thema immer, ja, wir, die Genossenschaftskohle brauchen wir um den Schuldendienst. Mhm. Auch ein ganz tolles deutsches Wort, Schuldendienst zu erfüllen.
Zu bedienen.
Bedienen. Den Schuldendienst abzuleisten. Und das ist irgendwie wie so ein Wehrdienst, ne?
So für Verlierer.
Wir wünschen 18 Monate Quälerei und dann am Ende kriegst du irgendwie, weißt du, wie man Bettwäsche faltet, sodass sie schöne Kanten haben. Und das, so ein bisschen kommt mir die Kommunikation zur Genossenschaft vor. Und ich bin mir wirklich noch nicht sicher. Ich weiß es nicht. Also eigentlich finde ich die Grundidee, dass mir mein Verein, das Stadion, das mir sowieso schon gehört als Vereinsmitglied, nochmal wiederverkauft. Das finde ich eigentlich sehr lustig. Aber als Kaufmann kann ich natürlich nur einen Vogel zeigen und sagen, nee, Freunde, das geht nicht.
Das kann sich sein.
Genau, als St. Paulianer sage ich ja, wieso? Am Ende werde ich es ja doch machen. Alleine nur dafür, dass ich Hoke mit Moin Genosse anreden kann. Ich meine, dafür alleine lohnt sich das schon, glaube ich.
Ja, man muss sich diese kleinen Steps einfach finden.
Vielleicht mache ich einen Sparplan und mach so jeden Monat 20 Euro, das tut nicht weh.
Ja, das ist gut.
Ja, und dann habe ich irgendwann, die Frage ist, ob man auch schon Stimmrecht hat. Das ist überhaupt eine dieser Feinheiten. Hat man denn schon Stimmrecht, wenn man nur 100 Euro eingelegt hat am Anfang? Das könnte man mal rausfinden, weiß ich nicht. Aber vielleicht kommt ja Miriam oder einer der Genossenschaftsvögel noch in diesen Podcast. Angefragt habe ich ja schon mal. Und Interesse bestand auch. Und die gehen ja auch wirklich in jeden Podcast gerade, um die Genossenschaft zu promoten. Dann können die eigentlich auch hierher kommen.
Finde ich auch.
Eintrittspreis ist ein Genossenschaftsanteil, um in diesem Podcast stattfinden zu können. Nein, war ein Scherz.
Aber ihr könnt uns natürlich trotzdem weiterhin sponsoren. Also natürlich liebe Grüße an...
Unsere Genossinnen heißen SupporterInnen. Genau. Und es gibt 12 davon. Großartig. Und ihr 12 seid das dreckige Red Pack, also unseres Podcasts. Ihr seid der Backbone, das Rückgrat dessen, was wir hier machen. Und nochmal ganz, ganz herzliche Grüße an M. und H. Ich weiß immer nicht, ob ihr wollt, dass ich eure Namen nenne. Deswegen nur die das erste Initial sozusagen. Also vielen Dank nochmal für euren Support und vor allem das Feedback von dir, M. Dass du im Urlaub unseren Podcast hörst und dann uns erzählst, wie gut du den fandst. Sehr schön, sehr schön. Hat uns sehr gefreut. Und H. Vielen Dank nochmal für die Bestätigung dessen, dass Herr Behrens Schwager, wie war das?
Der Schwager von Herrn Behrens war tatsächlich ist Leichtathletik-Profi in Holland und war
und hatte Probleme. Wir müssen das immer im Konjunktiv sagen.
Also ja, ist verurteilt.
Konjunktivistischer schlimmer Mensch.
Ja, ist verurteilt worden wegen, ich weiß nicht, versuchter Vergewaltigung oder Minderjähriger. Also irgendwie war das so in dem, wir versuchen das nochmal genauer zu eruieren.
Ja, und da nochmal vielen Dank, H. Dass du das nochmal bestätigen konntest. Und natürlich Gruß an alle unsere HörerInnen. Ich habe nochmal nachgeguckt, also ich bin, merkt ihr ja natürlich nicht, aber ich bin nochmal umgezogen. Ich bin, glaube ich, also dieser Podcast ist am meisten umgezogen, überhaupt. Und ich bin jetzt von Spotify weg, weil ich irgendwie den Laden, ich weiß, der ist mir nicht so sympathisch, aber ich bin dann natürlich zu irgendeinem anderen Hoster gegangen, der in den USA sitzt, Acast oder Acast.com, da haben wir jetzt alle drei Podcasts, einmal die Hamburger Blutgrätsche mit Oliver, die auch überfällig ist. Da haben wir, glaube ich, seit Juni oder
was
Juli,
ja, was ich auch nicht.
Mann, gibt's Ferien
können ja nur 2 Wochen sein,
oder? Ich glaube, Oliver traut sich nicht, weil der HSV eben in der zweiten Liga spielt und niemand
Oliver
mehr
hat schon so einen Spickzettel von Sachen, die er, der ist ja schon eine Tapetenrolle vollgeschrieben, glaube ich.
Ja,
da
genau.
Kann er, glaube ich, einen Monolog halten, 12 Stunden.
Und dann habe ich ja einen niegelnagelneuen Podcast in der St. Pauli Pop-Familie gelauncht vor ein paar Wochen. Und zwar den, St. Pauli TLDR, also Too Lazy Didn't Read, der Podcast, der eigentlich nur von mir kuratiert wird, nämlich meistens meine oder unsere Podcasts oder meine Blog-Einträge, dann FC St. Pauli offizielle Spielberichte, dann manchmal den Millanton, manchmal den Übersteiger, manchmal sonst irgendwelche anderen Blogartikel von Google im Notebook zusammenfassen lässt in einem Dialog auf Englisch für unsere englischsprachigen ZuhörerInnen, die jetzt notgedrungen sich diesen Podcast anhören, nur die Hälfte, nur Bahnhof, Besenstedt verstehen und endlich mal einen Podcast-Zusammenfassung auf Englisch hören wollen, dann gibt es St. Pauli TLDR auf Englisch. Und der hat immerhin schon mal 5% macht ja unsere ganzen Reichweite aus. Jetzt nicht, dass wir jetzt große Reichweite hätten, aber herzlichen Dank nochmal an euch alle. Ihr wart in den letzten 30 Tagen 1000 Leute. Ich finde das immer so geil. Ich stelle mir immer noch so vor, die stehen bei Altona 93 auf so einem Hügel, 1000 Leute, und alle hören St. Pauli Pop Podcast.
Das ist ein schönes Bild.
Ja, ne?
Sehr schönes Bild dafür.
Das ist das schön. Dann holen wir uns alle ein Bier, und wenn wir mal richtig, richtig Ausschüttungen aus der Genossenschaft kriegen, dann geben wir euch allen Bier aus. Ja, weil im Moment können wir uns das nicht leisten, weil wir müssen erstmal auch ein neues Mikro für Willi kaufen, haben wir heute gemerkt.
Ja, das ist nicht so richtig, hat nicht so.
Ist, glaube ich, kaputt.
Ist, glaube ich, kaputt.
Genau. Wir müssen noch mal ein anderes XLR-Mikro bei dir anschließen.
Ja.
Das ist alles. Also was, wenn ihr wüsstet, was wir hier alles machen und tun, nur damit ihr uns hören könnt. So ist dann das. Würdet ihr uns freiwillig bei Steady HQ bei St. Pauli suchen und dann würdet ihr uns Bier ausgeben. Apropos Bier, wir haben noch gar kein Bier getrunken.
Nee, wir haben überhaupt gar keinen Alkohol. Also da hinten steht noch irgendwie WD-40 auf dem Tisch. Aber
das könnte ich ja hier mal so erst so pssst,
dann bist du
mir in den Rachen machen.
Richtig gut drauf.
WD-40 kann man, glaube ich, auch trinken. Das ist reines Zeug.
Das ist ganz cooles Zeug.
So ein bisschen wie, das kann man auch auf Wunden machen.
Ja,
so
ja.
Wie,
Äußerlich einreiben ist eine gute Idee.
Ja, ne?
Ja, auf jeden Fall. Das ist so wie Franzbranntwein.
Ich mache ja mit WD-40 mache ich immer die, wie nennt man das denn? Die Schiene sauber, in der, mit der, wo mein Segel reinkommt.
Ach so.
Irgend
so ein Gerafft.
Profilstack. Mein Profilstack mache ich damit immer sauber.
Ja, das ist doch eine gute Sache. WD-40 geht für alles. Hast du noch einen Musiktipp eigentlich so?
Caramba.
Caramba, Caribou haben wir hier.
Caramba.
Ich habe hier noch Caribou, weil ich noch. Und zwar Pump Up the Volume würde ich gerne auf die, das heißt nur Volume, das ist mit dem Sample von Mars, Pump Up the Volume. Ist ein
Oh, das habe ich gehört. Wo habe ich das gehört? In deinem Remix?
Ja, da kann das gelaufen sein, sozusagen. Video Age war ich auf einem tollen Konzert vor 2 Wochen, ist auch sehr schön. Sehr schöne Indie-Musik aus New Orleans.
Ich wollte gerade ein Foto machen, habe gesagt, wo ist mein Handy?
Okay, das geht gerade nicht. Ich schicke dir nachher ein paar Fotos. Ich werde auch die Playlist noch mal ein bisschen updaten. Joel Sakaulura kommt auch noch drauf. Ist am 27.11. im Indra, wenn noch einer ein Konzert braucht.
On Black Vinyl. Das muss man heute dazu sagen, dass das Vinyl schwarz ist. Das ist so ein bisschen wie mit den schwarzen Schuhen.
Ja,
oder? Ist das so ein bisschen so?
Ja, ich bin eigentlich ein Fan vom schwarzen Vinyl. So diese ganz bunten, dass die Qualität doch relativ schnell, also habe ich mir eingeredet, dass die Qualität bei bunten Vinyl nicht so richtig peppt.
Ah.
Und dann aber natürlich spacig aussieht. Aber du siehst hier an der Tatsache der Platten, die hier stehen, dass ganz viele
Die einzigen bunten Platten, die ich mal hatte, waren die Funk You-Platten.
Ja, die waren
blaue tatsächlich. Und die grüne.
Und Vera Sola hat für mich unterschrieben, Tube.
Oh, will ich. Die haben für dich unterschrieben. Und die Küche sieht aus wie da in meine Küche.
Ja, also nach dem Umzug oder vor dem Umzug.
Ja, genau. Vor der Renovierung.
So draufsetzen hier, Krag.
Ihr seht das jetzt gerade nicht, aber wir.
Baxter Dury setzt ihn immer drauf. Das ist toll. Das ist
holen Platten aus Willis Plattenstab.
Ja, Miami Baxter Dury. I'm not your dog. Oder Leak at the Disco ist auch ein tolles, sowieso ein toller Typ. Kann man gut machen. Ich glaube, er ist tatsächlich er ist Vorgruppe von Primal Scream, auf der, die jetzt neues Album rausbringen, dazu vielleicht in der nächsten Woche mehr. Die Touren gerade in England und auf den Inseln sozusagen, also Schottland, England, Irland. Da wird das Album promotet. Wir haben auf unserer Fahrt das Best-of von Primal Scream gehört, als wir nach Aarhus gefahren sind.
Stimmt.
War auch, da wird man wieder jung und Baxter Dury's Vorgruppe und der Verve-Sänger ist bei Oasis, um mal bei den ganz großen Namen zu sein, tatsächlich Vorgruppe auf der Tour, die in England stattfindet.
Mr. Maserati.
Ja, das ist, so heißt das Album, genau.
Featuring die neue Single Dead on Arrival. Und das ist das Motto für, ich habe die ganze Zeit heute beim Podcast gedacht, wir sind zu straight, Fußball und so, lose Assoziationen, wilde Campiness brauchen wir noch irgendwie. Und jetzt habe ich's. Ich bin nach Glückstadt gefahren gestern und habe also eine schöne Stadt übrigens. Könnte ich mir auch vorstellen, hinzuziehen. Die liegt fast an der Nordsee, also noch an der Elbe, aber man hat direkten Nordseezugang. Da sind ganz viele Segler unterwegs. Es gibt gutes Lapskaus.
Ja.
Also wirklich eins der besten Lapskause, die ich in meinem Leben gegessen habe. Lapskaurismäki gegessen, die ich jemals, also natürlich das Beste ist von meiner Oma und vielleicht sogar war mein Opa der Lapskausmann. Ja, ich glaube, mein Opa hat immer Lapskaus gemacht. Das war das Beste und entweder war es das Zweitbeste oder das Drittbeste, was immer noch sehr, sehr gut ist. Und da habe ich einen Podcast gehört. Und zwar habe ich gedacht, weil du hörst ja beim Kochen immer Böhmermann und Schulz, ne?
Mhm.
Und ich habe gedacht, okay, wenn Willi die gut findet, dann probiere ich das nochmal. Und ich habe vor ein paar Wochen die gehört und dann erzählten die so, dass Schulz sagte, ich habe jetzt auch keine Lust mehr, immer bei allen unseren Hörern dich verteidigen zu müssen und die dann immer schreiben, Schulz, ich höre das eigentlich nur deinetwegen, den Böhmermann kann ich nicht ab. Und ich musste so lachen, weil, also erstmal, ihr könnt uns das ruhig schreiben, weil das euch auch so geht. Ne? Also wenn ihr sagt, also Willi finde ich ja total toll, aber Erik kann ihn nicht ertragen, dann sagt mir das. Dann kriegt ihr eine Solo-Folge von Willi und ich ziehe mich vollkommen zurück und mache nur noch den Podcast
Producer
und nenne mich Mr. Maserati und habe mir eine goldene Namenskette und nenne mich einfach so. Aber worauf ich hinaus will ist, geht mir genauso. Ich kann den nicht mehr hören. Ich kriege da einen zu viel. Und dann habe ich ganz schnell rechts rangefahren, gesagt, ich brauche jetzt einen neuen Podcast. Scheiße, verdammte Kacke, was. Und dann habe ich Hotel Matze gesehen, was ich auch immer nur sporadisch ganz gut finde, mit Harpe Kerkeling. Und ich muss sagen, das bringt so einen Spaß. Und der Mann hat ja wir sind ja auch sozusagen Generation Harpe, sozusagen. Und,
das meistverkaufte Buch, ne?
Ja, und der hat einfach eine
Jakobsweg.
Wunderschöne Attitude seinem Leben gegenüber. Und jetzt, scheiße, jetzt ist mir mein Campy-Zusammenhang zu dem, was ich sagen wollte, verloren gegangen.
Du wolltest sagen, Glückstadt, schöne Stadt.
Ja, da bin ich drauf gekommen, dass ich da den Podcast gehört habe. Und er hat dann erzählt, dass er manchmal denkt, oh, da hast du heute aber irgendwie irgendeinen Scheiß gelabert. Oder der Sketch ist bestimmt kacke und das sind die, die am besten ankommen. Und die, für die er sich am meisten Mühe gibt, die er sauber produziert, wo er noch eine Ecke, noch eine Ecke, noch einen feinen Schliff am Sketch oder so. Und das kennt man ja als Podcaster auch. Die Dinger, die du hier im Heißhakel-Studio mal eben so, das finden die Leute gut. Und die Sachen, wo du dir vorher Zettel machst, schönen Gruß an Oliver, und dann sagst du, das muss ich unbedingt, und dann studierst du Jokes ein, das interessiert die Leute gar nicht.
Nee,
da sagt er einen echt guten Satz, den ich mir gemerkt habe, und hat gesagt, nicht nur Schönheit entsteht im Auge des Betrachters, sondern eben auch im Ohr des Zuhörers. Und dort entsteht eigentlich erst dein ganzer Podcast.
Mhm.
Ob wir den jetzt hier gut finden oder nicht, ist ja völlig egal.
Ich weiß auch noch die Geschichte mit Paul Johnson, der jetzt auch schon verstorben ist. Er saß lange im Rollstuhl, aber der hat Get Down tatsächlich als Song gemacht. Der hat ganz viele tolle Sachen produziert. Und der Song, der hat bei ihm 20 Minuten oder eine halbe Stunde maximal gebraucht, bis er fertig war, unter der Dusche sozusagen, und war der größte Erfolg. Es ist jetzt so elektronische Tanzmusik, House 90er, Nuller Jahre, gab es auch diverse Coverversionen von, aber das sind natürlich die Sachen, es muss gar nicht von langer Hand inszeniert sein. Auch das können tolle Sachen sein. Also ich gerade so diese Thematik, ich will Oliver auch nicht vom Kopf stoßen. Ich liebe seine Zettelwirtschaft, wenn er dann noch
einen rausholt und
seine Statistiken. Also das vermisse ich auch ganz, ganz dolle. Also
ich auch, Oliver.
Wir dolle wie Bolle.
Komm doch nochmal zu Besuch. Oder wir kommen zu Besuch.
Wir müssen das machen.
Machen eine Hamburger Blutgrätsche. Ja, das stimmt. Die ist echt überfällig. Und ich liebe das ja auch, weil er sich akribisch vorbereitet. Und der Mann kann Fußballanalyse, mein lieber Herr Gesangsverein. Da stellst du mal so eine These in unsere WhatsApp-Gruppe. Und dann kommt da ein 5000 Zeichen
Reply. Kannst du gar nicht mehr blättern auf WhatsApp, würde ich sagen.
Und denkst du, alter Schwede, da hat aber jemand eine Meinung über Fußball. Und die ist fundiert. Die ist nicht immer Mainstream, was ich auch gut finde. Nee, das finde ich schon sehr gut. Also der Fußball-Konnoisseur-mäßig ist er da auf deiner Linie, würde ich sagen, Willi. Ich bin ein Schaumschläger. Ich habe ja eigentlich gar keine Ahnung von Fußball. Aber das auch.
Nein, das lieben wir doch, dass du da dich überall einmischst. Das ist doch schön. Ja, so soll das bleiben, bitteschön.
Ich glaube auch, die Leute sehen mich als Repräsentant ihrer selbst. Ne? Ich bin jemand, der geht ins Stadion. Ich bin sogar jemand, der Fußball nicht unbedingt sehen muss. Der halt auch ein Spiel mal nur hören oder durch
fühlen
kann. So wie früher in der Nord, wenn du dann im November in eiskaltem Wasser standst und durch die Drainage des Rasens, also ungefähr der Rasen so auf Brusthöhe war, und dann hat man so durch die Gitterstäbe und durch die Verteidiger geguckt und hat dann ein Bein mit unseren Shiman Shonan gesehen und dann ein Tor gehört. Das war auch ganz toll.
Ja, vor allem auch diese Szenen sind ja jetzt nicht weg. Also wenn du auf der sieht irgendwas passiert und dann alle plötzlich rufen, das war doch Hand und das ist so weit weg, das ist so klein, das kannst du gar nicht
sehen. Ja, vor allem wenn vorher Pyro war. Du hast sozusagen ja, Novembernebel
im Nebel und alle sind sich sicher, dass sie als Einzige das gesehen haben und dass es total ungerecht ist, dass es nicht gepfiffen wurde, weil es doch für alle zu sehen sein muss. Wenn ich das schon hier von der Nord aus gesehen habe, da muss es doch bitte auch so gepfiffen werden vom Schiri. Aber es ist natürlich alles subjektive Wahrnehmung und entsteht im Auge des Betrachters, im Ohre des Zuhörers und im Mund des Mitteilers sozusagen.
Ja, genau. Und wir gehen auch nicht weg. Ne, wir bleiben ja hier. Wir machen eigentlich den Podcast ja für uns und erst in zweiter Linie für euch.
Ist so, ne?
Ja. Ich habe der heißt nicht Rick Rubin, aber so ähnlich heißt er. So ein
der Produzent von den Beastie Boys.
Ja, siehst du, dann habe ich tatsächlich den falschen Namen eingeloggt in meinem alten
Gehirn. Also Rick Rubin, es gibt ganz tolle Geschichten über Rick Rubin, der ja tatsächlich aussieht wie ein Metalman, also weiß, lange Haare oder mittlerweile Vollbart, grau, aber noch graue, lange Haare. Und der war halt so zuständig für so Rapper, die halt so LL Cool J, Beastie Boys, so junge Leute, die einfach kreativ...
Hat er so eine orange Brille immer auf, so eine runde?
Habe ich, also kann sein, dass er die, also ist jetzt nicht sein Marken, würde ich jetzt nicht wissen, dass das ein Markenzeichen
ist. Nee, dann ist das nicht Rick Rubin, der heißt anders, den ich meine. Das ist einer der, ich muss das nochmal raus. Ich bin auch so schlecht mit Namen, aber ihr wisst, ihr kennt das ja alle schon und ihr verzeiht uns das ja auch.
Mit den Spielern auf jeden Fall.
Ihr müsst euch vorstellen, ein Typ, der ist älter als ich, also ein Internet-Urgestein, und das Internet war ja nicht nur für Millionäre und für TikTok-Stars, die euch zeigen, wie man Burger isst, sondern das war ja auch mal für Künstler. Oder für Leute, die so ein bisschen außerhalb der Gesellschaft rumimmelten, war das mal die Verheißung in den 90er Jahren. Und da gibt es Blogger, Künstler, Netzvordenker, die sind jetzt heute alle 60, Mitte 60, also 10 Jahre älter als wir. Und der, den ich meine, den ich nochmal raussuchen soll, der sitzt im Schneider, sitzt gerne mal, also Guru-mäßig, hat so einen weißen Bart, längeren Bart und immer so entweder eine rosa-rote oder eine orangene Brille mit kleinen, runden Gläsern.
Big Lebowski.
Er ist auch so ein bisschen übergewichtig, so wie ich. Also so stelle ich mir meine Zukunft vor, so als Internetguru.
War das der Geburtstag für die gute Brille, meine ich?
Ja, ich habe heute... Ah, wir kommen wirklich vom Hundertsten ins Tausende. Also das ist so sein Signature-Ding. Und ich habe mich immer gefragt, andere Leute haben ja irgendwie eine Wollmütze als Signature. Das geht ja aber im Juli bei 30 Grad, ist das scheiße. Aber eine Brille mit gefärbten Gläsern
geht schon, aber ist halt wirklich scheiße. Aber Brille geht immer, stimmt.
Und der sitzt gerne mal bei YouTube, vielleicht verlinke ich das Video jetzt einfach mal in den Shownotes nachher. Der sitzt gerne mal bei YouTube und wird interviewt über Kunst und digitale Kunst, Internetkunst und so weiter. Und dann hat er was ganz Interessantes gesagt. Und zwar hat er gesagt, die einfachste und ungefährlichste Art, Künstler zu sein, ist seine Kunst für sich selbst zu machen, weil du dann Kritik komplett sofort ausschalten, abwerten, entgegnen kannst. Naja, ist ja auch nicht für dich. Habe ich ja nur für mich gemacht. Dass du das hörst, ist, also freut mich total, ist aber reiner Zufall. Denn ich mache die Kunst für mich.
Also da habe ich einen sehr schönen Einwurf. Ich war vor 2 Tagen in der Affenfaustgalerie, da hat gab's ein Konzert von Jan Plefka.
Wollte ich dich sowieso noch mal fragen, wer ist das, Jan Plefka?
Der Sänger von Selig. Sänger von Selig. Und ist ein, wie ich finde, total sympathischer Mensch. Also wir haben ihn auch tatsächlich so noch mal privat kennengelernt, durch Zufälle. Und ist wirklich grundsympathisch. Und
der hat jetzt tatsächlich Anfang des Jahres angefangen, auch neben seiner kreativen Kunst, die er über seine Musiktexte poetisch zusammenreimt, auch Bildkunst zu machen. Was so erstmal beim Begehen des Raumes relativ normal aussah, gab aber dann tatsächlich durch die Erklärung, die er während er das Konzert gegeben hat und zwischendurch Sachen erzählt hat, war es total irre. Also ich komme da vor allem drauf, weil er so diese Körperlichkeit, also es gab so Bilder, die waren halt nur so mit Strichen, da hat er tatsächlich Filzstifte an einem Baum gehängt und darunter weißes Papier und die Stifte haben Sachen nur durch den Wind gemalt. Also er hat diese Windfunktion zu einem Körper gemacht, in dem Sinne, dass er den Wind eingefangen hat und durch diese Bilder tatsächlich dann
so ein bisschen
einen
so
Körper gegeben hat.
Wie sozusagen. Die Videoinstallation, die wir in Dänemark gesehen
genau,
haben.
Genau, so. Ungefähr so, genau.
Ah, ja.
Und lange Rede, also ich muss von Jan Plefka, die werde ich auch noch mal ein, zwei Sachen auf die Playlist setzen. Es kommt jetzt ein neues Soloalbum tatsächlich raus. Das war ganz lustig. Man konnte für 20 Euro bisschen größer als Postkartengröße, so Formate kaufen. Die haben hinten so einen QR-Code gehabt von dem Text. Also es waren Auszüge aus dem Text, waren vorne mit Schriftzeichen und hinten war der ganze QR-Code zu dem Lied, aus dem der Text war, der vorne drauf steht. Und diese Dinger sind gleichzeitig eine Eintrittskarte für seine Konzertaufnahmen, die er auf Kampnagel stattfindet.
Geile mit Publikum.
Idee. Also
das ist ja eine schöne Idee.
Das,
also Kunstwerke als Eintrittskarte.
Und dann noch eine Art von Kunstwerk. Er hat ein Bier brauen lassen und zwar hat er Nächte durchzecht mit einem irischen Freund, Jahre wohl her, in Berlin. Und die haben dann so eine Wette gemacht, so aus dem Alkoholrausch raus, dass sie gesagt haben, wer zuerst diese Welt verlässt, der kriegt von dem anderen einen Songtext sozusagen. Ja, und der besagte Ire ist tatsächlich schon vor ein paar Jahren gestorben und das hat er immer so ein bisschen vor sich hergeschoben. Und jetzt hat er sich zusammengetan mit einer Brauerei. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die kam auch aus Irland. Jedenfalls gibt es ein Bier, was ich auch fotografiert habe. Ich habe den Namen, glaube ich, vergessen, aber das kann man kaufen und er wollte das eigentlich als Kunstwerk verkaufen für 20 Euro. Die Flasche, das hat nicht geklappt. Wir haben das da auf dem Konzert. Also es gibt, glaube ich, irgendwie gefühlt 5000 Kisten, die er da irgendwie produzieren lassen hat, wo er jetzt irgendwie die rumverteilt. Also wenn ihr mal bei Carla im 439 seid oder wo auch immer, da gerne nach dem Jan Plefka Bier fragen. Das heißt sowas wie Impact 2, also eine schwarze Verpackung. Ich guck gerade mal, ob ich es noch rausbekomme vom Foto hier, aber
den kannst du ja kurz nachgucken, dann kann ich dir apropos Bier noch eine andere Neuigkeit erzählen.
Ja, sag mal.
Nämlich das Überquell, die Sponsoren des Millerton-Podcasts und trotzdem einer unserer Lieblingsbrauereien in Hamburg. Das klingt jetzt irgendwie doof, aber ihr wisst, was ich meine.
So heißt das Bier.
To Absent Friends. Ja, das passt ja.
Das passt ja. Ne? Genau, jetzt kommen wir auch wieder drauf. Und das sollte ein bisschen so die Mentalität des Guinness widerspiegeln und ist ein Bitter Ale. Und es war immer, im Hintergrund war immer tatsächlich die Aussage, weil die beiden halt immer so mit der Zahl 7 fixiert waren, fand ich sehr lustig. Und es hat tatsächlich 7%. Und der, mit dem er das zusammen, ein Freund von ihm wohl auch, der das mit ihm zusammen gebraut hat, der auch so ein Spezi darin ist, meinte, ey, können wir nicht machen, du kannst gern bitter mit 7% machen, wer soll das denn bitte trinken und so. Ich habe es probiert, aus meinem Umfeld, wir waren zu viert da, alle getrunken.
Es zieht so ein bisschen die Wangen noch zusammen.
Nein, tatsächlich nicht. Zu Anfang denkst du, schwierig, aber es schmeckt wirklich lecker. Also es hat wirklich, also wir sind rückfällig geworden an dem Abend.
Dann brauchen wir doch für den nächsten Podcast mit Markus mindestens.
Ja, also es gibt tatsächlich, gut, dass du das sagst, es gibt in der Weidenallee hier in der Schanze gibt es einen Bierladen, Beyond Beer heißt der hat besondere Biere. Vielleicht bringe ich einfach mal ein paar mit und wir werden das immer besprechen. Nicht vergessen darf ich natürlich, dass Jan Plefka, und der kommt tatsächlich im nächsten Jahr mit Marco Schmidtke wieder auf Konzert, zu zwei Gitarren mit tollen Texten, ich glaube auch Kampnagel oder habe ich zum nächsten Podcast auch parat, aber wie gesagt, Affenforst ist ja eine Galerie, wo ich immer Fan von bin. Die Ausstellung ist jetzt tatsächlich heute zu Ende gegangen, heute oder gestern war der letzte Tag. Am 8. kommt eine neue Ausstellung, die auch sehr gut sein soll. Da gab es schon so ein paar Teaser. Also unterstützt einfach sowas wie Galerien. Also was heißt unterstützt? Ihr müsst jetzt nicht, so wie ich da irgendwie Sachen teuer kaufen. Ich habe es günstig gekauft und es ist gleichzeitig eine Eintrittskarte. Aber die Eintritt, also es ist eh freier Eintritt meistens in der Affenforst, deswegen öffnet euch auch, um da einfach mal hinzugehen und da einfach einen Drink zu nehmen, die so zu unterstützen, die Künstler, wie ihr natürlich auch wieder Konzertkarten kaufen sollt und ins Theater gehen sollt. Also natürlich vor allem Locations wie jetzt Molotow, das sind so Sachen, die die Zeiten werden nicht besser für diese Lokalitäten. Die müssen irgendwie auch in den nächsten Jahren ums Überleben kämpfen und diese Gastro-Thematik liegt mir sehr am Herzen, deswegen würde ich es gut finden, wenn ihr alle da auch mit euch beteiligt und positiv in Konzerte, wenn ihr überlegt, soll ich irgendwas machen, soll ich ins Kino gehen, im Aalhaus-Konzerte, Molotow, das Knust, Hafenklang, Hafenbahnhof, wie sie alle heißen, Hecken, Mojo, das sind alles Lokalitäten, die es alle Male wert sind, die Künstler sind in der Regel, die Preise sind meistens sehr fair und guckt doch einfach mal, bevor ihr euch einen Blockbuster anguckt, wo ihr nicht so richtig rein wollt, dass ihr euch einfach mal durch gute Musik überraschen lasst. Oder aufs Reeperbahn-Festival gehen oder wie auch immer. Wir haben ja auch so ein bisschen Hang dazu, auch solche Tipps zu geben. Also nichtsdestotrotz machen. Wenn ihr ein bisschen was überhaupt und sagt, okay, ich gebe jetzt die 750 Euro oder 850 Euro doch nicht aus, um Genosse zu werden, könnt ihr die anderweitig gut investieren in...
Für 850 Geld. Euro kommt man ganz schön oft ins Moto.
Ja, und auch in andere Lokalitäten, in die Fabrik, in die...
Dafür hasst Oke uns, ja, dass wir so ausgesagt haben. Aber es geht ja so oder so, ob ihr Genossin werdet oder ins Moto geht, das Geld kommt zu den Richtigen.
Genau, und ihr sollt natürlich alles ausgeben und für positive Sachen, die euch ein besseres Gefühl geben, unterstützen.
Oder... Schreibt an euren Präsidenten des FC St. Pauli und sagt, hey, ich habe eine Idee. Mach doch einmal im Jahr ein Konzert im Moto nur für Genossinnen. Dann haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
Und dann können wir alles machen. Absent Friends Bier sozusagen. Das ist doch auch schön.
Oh, das will ich unbedingt mal probieren. Ja, und du müsstest mir auch das Kunstwerk, das du mir eben gezeigt hast, mit To Absent Friends.
Tschüss, hier weiter.
Das ist natürlich auch immer ein Prost. Also gerade war ja Allerheiligen und du als Katholik hast natürlich irgendwie mal ganz
arbeiten kurz müssen, ne?
Also musstest arbeiten.
Nein, hätte ich doch, weil ich der Reformationstag, der betrifft mich doch gar nicht, oder was wolltest du sagen?
Nee, ich wollte nur sagen, da ist ja die, da ist ja die Grenze zum Jenseits am dünnsten, am 1.11. Und To Absent Friends passt ja da auch so ein bisschen. Ich bin ja tatsächlich auch in dem Podcast von mit Harpe Kerkeling, da wird auch ganz viel über, er ist ja gläubiger Kommunist, hätte ich was gesagt, gläubiger Katholik und aber nicht so esoterisch, sagt er dann. Und dann denke ich so, ja, schade. Also das, was ich am Glauben von Leuten ja am spannendsten finde, sind ja die spirituellen Grundmuster, die man da so findet. Und To Absent Friends kann man durchaus auch ja oft im Fußballzusammenhang sehen, weil das Besondere auch an einer Fanschaft oder an Gruppen, die sich lose im Stadion treffen, ist ja, dass da auch ab und an Menschen verloren gehen, also zumindest ihre körperliche Hülle verloren geht. Und dass man immer wieder an sie denkt, sie tauchen immer wieder auf. Also letztes Beispiel, steht Dirk neben mir und sagt in der 82. Minute, trocken wie er ist, da passiert nichts mehr. Und in dem Moment steht auch der Quotenrocker neben mir, der das immer gesagt hat, auch immer, also um die 80. Minute, da passiert nichts mehr. Der hat übrigens Max Kruse immer als Alibi-Fußballer betitelt. Und vielleicht kommt daher mal ein Hang her, Leute mit so viel Talent, wie Jojo Eggestein auch immer irgendwie falsch einzusortieren. Quote, da hast du mich wahrscheinlich angesteckt. Und um das den Bogen zu kriegen zu nach Allerheiligen kommt ja dann die Weihnachtszeit oder die Adventszeit und die Dänen, die brauen in der Zeit ein ganz besonderes Bier, das wir auch in der einen oder anderen Ausprägung an Fredericia vorletztes
Jahr
genießen konnten, nämlich das Julbrück oder Julöl, also Weihnachtsbier. Das ist eine ganz, ganz alte Tradition in Dänemark, dass jede lokale Brauerei ein extra Bier zu Weihnachten braut, das auch ganz schön viele Umdrehungen hat, eher so schmeckt, als hätte man gerade was gegessen, als so ein bisschen der Klöben in trinkbar. Und die Überquellbrauerei hat für dieses Jahr auch ein Weihnachtsbier, ein Julbrück, aufgelegt. Mann, das müssen wir auch mal probieren.
Ich krieg so langsam Durst. Kann das sein, dass ich weiß nicht, ganz trockenen Hals.
Also wir lassen euch jetzt alleine mit dem Auswärtssieg bei Hoppenheim und wir freuen uns auf Bayern und das der Bayern-Podcast, der wird auf jeden Fall, also Bayern und Bier passt ja auch und Bayern und Weihnachten passt ja auch irgendwie und Klöder die Klöder vielleicht.
Wir verabschieden uns mit
das ganze Stadion.
Das ganze Stadion.
Oh. Oh.